Mich unterhält es einfach zu sehr.
Eine der Rap-Formulierungen des Jahres.
Dann kommt auch ein ironischer, kultiger Song.
Die ekelhafte Kampagne zum neuen Materia-Album.
Wie Alexander Markus sagen würde.
Ich werde echt mit dieser Hook nicht warm.
Und vielleicht beleidige ich auch mal Wolfgang M. Schmidt.
Ich ficke den A&R, ich rippe das Label ab. Dieses Mantra hämmert Tag und Nacht unter meinem Schädeldach.
Und hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik.
Hallo Jan.
Und heute reden wir über einen altbekannten Rapper, Grimm 104, No Country for Old Grimm. Wir haben schon über Imperium gesprochen. Wir haben das Grauen auch besprochen.
Ja.
Und zugezogen Maskulin-Alben haben wir auch besprochen. Und jetzt mit No Country for Old Grimm geht es in der Grimm-Geschichte weiter. Und man stellt sich natürlich die Frage, wo ist er gerade? Wir haben das letzte Projekt nicht besprochen. Glaub, weil Zeitpunkt hat nicht so ganz gepasst. Aber haben wir auch sehr gefeiert. Mhm. Da waren auch einige Tracks drauf, die ich sehr spannend fand und die auch irgendwie eine neue Perspektive gegeben haben. Und deshalb hatte ich natürlich wieder Vorfreude und habe auch viele Singles gehört und dachte mir jedes Mal, ah, das ist ja genial.
Ja.
Mantra war auch noch in den Songs des Jahres bei mir.
Ich dachte,
ja, sehr genial. Und dann kommt dieses Intro, No Country for Old Grimm, was erwartet mich? Und dann kommt direkt so ein düsteres Brett rein, was sehr viel Stimmung setzt und meine Stimmung extrem runtergezogen hat. Es geht schon los mit der ersten Zeile. Vielleicht sterbe ich dann doch nicht mehr im Bett, sondern im Matsch und Regen. So ein Album zu starten, ist natürlich jetzt nicht der Inbegriff der guten Laune, aber vielleicht das, was irgendwie die Zeit auch so ein bisschen hergibt, dass man sich diese Gedanken macht von wegen, ja, es kommen, wie er auch da ja beschreibt, Kriegsgrenzen kommen näher, Konflikte kommen näher, es werden auch Konflikte, die eigentlich lokal gesehen, geografisch gesehen weit weg sind, aufgemacht mit Gaza-Konflikt, Hamas-Angriff, werden rausgebrüllt. Und parallel dazu, während das rausgebrüllt wird, ist ein total sphärischer, fast schon verträumter Beat, der aber immer unterbrochen wird durch dieses. Und diese drei Ebenen, die hauen so rein. Also ich glaube, wenn der Beat auch hart wäre, würde das gar nicht so intensiv sich anfühlen und so, ja, auch fast schon so übermenschlich schwer sich anfühlen. Das hat bei mir sehr gut funktioniert und ich war sofort in diesen Geschichten, die da aufgemacht sind, irgendwie drin. Und dann auch so die Sprünge, die er da macht. Also einerseits dieses, ist es ein Sample oder ist es reingesungen? Das weiß ich nicht, ich kann es auch nicht genau verstehen, was da gesagt wird. Ich habe es versucht rauszufinden und habe es nicht gefunden.
Mhm.
Aber allein von der Stimmlage, was da so passiert, das gibt doch nochmal so einen kurzen Hoffnungsschimmer oder so ein lass es gut sein, es bringt nichts, sich dagegen anzustemmen. Also beides ist da irgendwie drin, das ist auch was, was Schönes hat. Aber ohne es zu verstehen, fühlt es sich warm an. Und dann geht's aber direkt wieder in die, also wir sind quasi in der ersten Strophe ja in so weit entfernten Themen, auch wenn sie einen persönlich betreffen können, aber sie sind noch nicht da.
Mhm.
Und dann in der zweiten Strophe sind wir aber in diesen klassischen Grimm-Bildern mit in der U-Bahn. Es stinkt. Und es stinkt nicht nach guten Sachen, sondern es ist halt einfach irgendwie die Armut, der Drogenmissbrauch. Das ist alles hier gerade, umgibt mich und ich bin's leid.
Ja.
Und lass mich trotzdem dann irgendwie verarschen von irgendwelchen TikTok-Geschichten, wo ich dann so ein Viral-Sandwich essen gehe und parallel dazu aber sauer auf die DDR und die BRD bin. Und das klingt alles so komisch zusammengewürfelt, wenn ich das jetzt so runterbreche.
Mhm.
Und so ist es irgendwie auch, aber es ist trotzdem logisch.
Ja.
Also gerade dieser Sprung mit, er steht in der Schlange und denkt, scheiß DDR. Ey, das ist so, das ergibt so viel Sinn, wenn man es hört, aber es ist eigentlich so ein wilder Sprung. Und dann auch wieder zurück zur BRD und dann auch wieder zu dem, ne, Fronten näher denn je.
Rede.
Das ist halt so ein Ding, was mir gibt das, das klingt so dumm, aber mir gibt das sehr viel, ich habe da sehr viel Spaß, mich da reinzudenken und das so mitzufühlen und es berührt mich auch.
Mhm.
Und jetzt auch gar nicht so, dass ich alles nachempfinden kann, was Grimm immer auf seinen Songs erzählt, aber dieses Intro und dieses Ohnmachtsgefühl in der aktuellen Zeit, das hat er sehr gut eingefangen. Das kann halt, ich wüsste nicht, wem ich das sonst anvertrauen würde im Deutschrap, dass ich sage, hey, kannst du einen Song schreiben über so den aktuellen Weltschmerz, den man hat und diese Überforderung und die ganzen Konflikte und dass man nichts machen kann? Ich würde es Grimm geben und das hat er jetzt hier unaufgefordert gemacht.
Ja.
Und das ist für mich sogar das beste Intro auf einem Grimm-Album. Und ich weiß, dass Frosch und so auch schon mal ein Intro-Song war. Und ich fand auch die letzten Intros eigentlich immer ganz geil. Also Abracadabra haben wir auch damals sehr gemocht.
Mhm.
Und auf das Grauen war auch ein wunderbares Intro. Aber ich finde, das ist wirklich so als auch als ganzer Song, so einen Impact hätte ich zu Beginn nicht erwartet.
Vielleicht sterbe ich dann doch nicht mehr im Bett, sondern in Matsch und Regen. Wir marschieren einer letzten Mitternacht entgegen. Das wird kein Anti-War-Song für den SDAJ-Landesverband, sondern für Anarcho-Hools aus Kiew mit der Waffe zur Hand.
Ich bin sogar noch ein Stück weiter gegangen. Ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, wann ich zuletzt so im deutschen Rap so ein packendes Intro gehört habe. Also vermutlich irgendeins der richtig Konzept-Kimo-Intros oder so. Aber sonst ist es wirklich, ist es so dicht, ist es ist so intensiv, es ist sofort da, diese Atmo. Und mittendrin Grimm, der wirklich, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe dir noch nie so gallig keifen gehört. Also es ist Teil seiner Brand, dass er gerne mal schreit auf Tracks, aber so kehlig und wütend habe ich ihn, glaube ich, vorher noch nie gehört. Und all das halt vor diesem apokalyptischen Backdrop von Deutschland rüstet sich erstmalig wieder auf, Konflikte rücken näher, dystopische Stimmung, wohin man blickt. Und da dann halt ihn so durchschneiden zu hören mit seiner Stimme, das tut weh und gleichzeitig tut es sehr gut, weil man halt jemanden hat, der es rausschreit. Also das ist so ein bisschen die beiden Wirkungen, die der Song gleichzeitig auf mich hat. Und es ist aber auch gleichzeitig nicht unterkomplex geschrieben. Also würde ich jetzt bei ihm sowieso nicht von ausgehen, aber so dieses Aufzählen von dystopischen Settings ist ja das eine, aber mittendrin dann noch so acknowledgen, das ist kein Anti-War-Song, den jetzt irgendwie bequem auf eurer Antikriegsstudie-Demo-Gathering laufen lassen könnt, sondern auch da wird der anecken und auch die eigene Rolle anerkennen, besonders in diesem zweiten Partner, diese Gegenüberstellung, die Stadt leckt sich die Lippen nach Menschenstrandgut, also allein diese Formulierung ist so, und ich leck mir die Lippen nach diesem viralen Hype-Food, um mich im Internet selbst darstellen zu können. Und darüber dann halt diese geile Brücke, die du auch schon erwähnt hast, das ist einer meiner lieblingstextlichen Momente, zu bauen mit stundenlang für Essen anstehen, wie in der scheiß DDR, und dann zur scheiß BRD und Fronten rücken näher. Und dann hat er das, die nächste Zeile beginnt irgendwie mit kalten Nächten, was nach der Aufzählung der ehemaligen Teile eines getrennten Deutschlands nicht zufällig an den Kalten Krieg erinnert, vermutlich. Und wie wir wieder in ähnliche globalpolitische Situationen schlittern mit reisenden Spannungen, wie ich ganz bilingual ankündige. Und das ist halt nochmal irgendwie ein Step weiter, so krass verknüpft alles. Episch untermalt von Envy Moto, der auch schon ganz viele ZM-Classics zu verantworten hat. Also auch das Producer-Raster, das könnt ihr euch schon mal merken, ist auf dem Album wieder krass. Und das dann zu beenden auf »Wir marschieren einer großen Mitternacht entgegen«. Und ich habe das gegoogelt, weil ich dachte, das ist irgendein Weltliteraturzitat. Kann auch sein, dass es an irgendeins angelehnt ist. Aber so in dem Wortlaut kommt halt nur dieser Song. Und das klingt halt wirklich wie ein Zitat aus so einem Klassiker der Vorweltkriegsliteratur. Und man kann nur hoffen, dass Grimm nicht im Nachhinein genauso eingeordnet werden muss. Aber es ist auf jeden Fall ein Intro, das nachhalt und ja, für mich jetzt schon eins der besten Intros des Jahres.
Ja, vor allem dieser Mitternacht entgegen, und das letzte Album war ja Durch die Nacht. Also das hatte da ja noch was so Träumerisches und auch was Dystopisches an vielen Stellen. Aber obwohl es nur eine Mitternacht ist und man könnte das ja dann weiterspannen und sagen, ja, dann kommt der nächste Morgen. Aber dieser Mitternachtspunkt ist so düster dargestellt und auch, was ja auch noch ein Thema auf dem Album wird mit, es gibt keinen Gott, der uns da jetzt irgendwie rauszieht und auch keine Farbe oder sowas, und also es gibt nichts, was da irgendwie auf uns wartet und uns irgendwie nochmal Kraft gesammelt. Wir müssen jetzt damit klarkommen, wie es ist. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Motiv für vieles, was später auf dem Album kommt. Auf Mantra eher weniger, würde ich sagen, weil Mantra, da sind wir dann doch, wir sind ja hier noch im deutschen Rap, hier wird angegriffen. Und dieses Mal, und das ist ein häufiges Thema für Grimm ja auch, und da steht er schon so ein bisschen zwischen den Stühlen mit ehemaliger ZM-Karriere, die auch ja dann doch eine Zeit lang zumindest recht groß war, dann Solo-Projekte, die dann, ich meine, das ist schon ein Nischenalbum, wobei die Fanbase ja da ist, also jetzt Tour ist ja schon doch an weitestgehend ausverkauft, was im Deutschrap aktuell ja auch eher selten der Fall ist, leider. Aber hier wird diese zwischen den Stühlen Haltung und diese Anti-Haltung zur Musikindustrie auf jeden Fall wieder mantraartig zementiert. Und ich habe es schon letztes Jahr sehr gefeiert. Also wer unseren Jahresrückblick noch nicht gehört hat, der wird diesen Track in einem der Top-Platzierungen in meinem Jahr finden. Ich fand es unfassbar geil, wie dieser Beat Energie aufbaut, wie mit Stimme gespielt wird, dieses Piep-Piep von den Hisbollah-Patern, die explodieren, was auch nach diesem Intro auch irgendwie noch mal härter kommt, weil wir eben noch diese Grausamkeit und auch, ne, die Sprache, die alles so schlimm macht, bekommen und dann halt im nächsten Track, wo er quasi sich und sein Verhalten mit diesem ja im Endeffekt ja auch Anschlag, auch wenn es ein sehr gezielter war, gleichstellt und zumindest das Bild davon bemüht, das gleichstellt natürlich nicht. Das sind halt irgendwie so geile kleine Spielereien, die dann ja auch in diesem observiert von Nancy Faeser Moment rübergehen. Und da ist ja auch der Flowwechsel, also das ist einer der krassesten Stellen auf einem Song, wenn ich so drüber nachdenke, in den letzten, ja wirklich Jahren, wo ich den Aufbau geil finde, wo ich dann diesen Piep-Piep-Moment geil finde und dann den Flow danach noch besser.
Wenn ich twittern würde, Grimmi macht's jetzt doch bei Major, wird mein Handy explodieren, wie hieß Boller Pager. Observiert von Nancy Faeser, seit der Show bei Mauertag gedenken, wegen endlich wieder Krieg, bedecke meine Augen mit den rotgetönten.
Und vor allem ist das ja auch eine Anspielung auf einen, ja, wie ich finde, rap-historischen Moment, ist an so. Dem ich live beteiligt war. Ich stand damals vorm Brandenburger Tor und habe gesehen, wie Grimm 104 und Testo endlich wieder Krieg vor Frank-Walter Steinmeier und Merkel gespielt haben. Und vor 100.000 Menschen plus minus, die maximal verwirrt waren. Es war für mich ein zufälliger Moment, da zu sein, weil ich eigentlich zu einem anderen Konzert wollte. Und dann dachte ich, ach cool, da ist ein Event. Ich natürlich, genauso wie ich bin, hatte von diesem, ich wusste zwar, irgendwann ist dieser Jahrestag, aber ich habe da jetzt nicht dran gedacht, ah ja, ich bin in Berlin und das ist ja genau da. Gehe da spontan hin, sehe dieses verwirrende Konzert, habe es natürlich sehr gefeiert, habe aber auch gemerkt und ich war in Begleitung meiner Mutter, die mit zugezogen Maskulin nicht viel anfangen kann, beziehungsweise kein Groll hegt, aber auch jetzt kein, also wenn sie das, wenn ich sage, ja, hast du endlich wieder Krieg gehört, dann wüsste sie jetzt nicht, was ich meine.
Schade.
Ja, schade. Jetzt weiß ich es. Jetzt ist sie informiert. Musste ich nämlich auch. Ich musste ein bisschen aufklärerisch helfen, weil der Song auch damals live natürlich auch mit Absicht, aber auch wirklich auch massiv fehlinterpretiert wurde von den meisten, weil auch akustisch kaum verständlich, außer endlich wieder Krieg. Ja, großartiger Auftritt damals und jetzt irgendwie nochmal geiler eingebunden in diesen Song, weil dieses Bild, das Nancy Faeser Grimm 104 observiert, es ist fantastisch. Das sind Spielereien, die sind dann schon wieder auf so einer nicht so düsteren Ebene, sondern das ist schon lustig, obwohl es nicht lustig vorgetragen wird. Mhm. Ja, finde ich grandios und ist auch ein absolutes Live-Brett. Und natürlich, weil das ja sich durchs ganze Album zieht, dieses Verhältnis zu so Musikindustrie, zu Majors und auch so ein bisschen zu dieser, wohin führt diese Anti-Haltung, die man hat und aber auch nicht immer hatte, weil das ist ja schon so, dass auch, also ZM wurde ja relativ groß gepusht dann auch und war ja eine Zeit lang dann, zumindest quasi das Nachfolgealbum zu Alles brennt, war dann ja schon der Versuch, irgendwie auch ein bisschen noch mehr die Leute zu erreichen, außerhalb dieser dann eigentlich schon recht großen Bubble. Aber irgendwann ist Grimm ja in diese Anti-Haltung oder in dieses Gegensymbol zu dieser schnelllebigen Musikindustrie geworden, zumindest in einer gewissen Nische. Und das wird er hier voll ausgekostet. Aber ich finde es auch, es ist halt spannend, weil es ist schon irgendwie so dazwischen. Also er als Artist ist auch echt dazwischen. Das spielt dieser Song auch irgendwie wieder und das spielt das ganze Album auch später noch viel doller wieder, wo man so seinen Platz findet in dieser Industrie und gleichzeitig auch in dieser Kunst. Aber das erstmal zum Mantra-Top-Song. Im Endeffekt wird ja auch viel einfach beat und gepenkt. Also ist nicht alles so mega deep.
Ja, bei mir hittet der auch immer noch genauso wie als Single, wo wir uns ja auch sehr einig waren. Der hat dieses Level an Excitement mindestens gehalten, wenn nicht sogar nochmal vergrößert. Diese wirklich alles wegschrotende Silkasoft-Produktion ist so derbe. Ja. Erst so Spannungsaufbau ist krass, dann löst er die aber auch 1:1 ein mit einem Riesenknall. Viele textliche Highlights, die du auch schon genannt hast, die Absilon-Fanline lässt mich immer noch mindestens schmunzeln bis lachen. Und dann auch so die Einordnung der Rap-Industrie und wie weiterhin mit Tätern wahnsinnig viel Geld gemacht wird und schnell verziehen wird, wenn denn auch die Kohle stimmt und man mit der Person Geld machen kann. Ja. Die Line hatte ich in letzter Zeit sehr oft im Kopf, als ich die, ich sag mal, mindestens ekelhafte Kampagne zum neuen Materia-Album ungewollt auf der Timeline hatte. Da war doch auch irgendwas. Naja, ja, bin auch sehr vergesslich.
War weit weg, ne?
Ja, und auch rap-technisch ist das ein super unterhaltsamer Song. Also die Line, die du hervorgehoben hast, auf jeden Fall. Aber auch so diese Henkers-Mahlzeit-Passage ist insane. Also wie er so neben diesen ganzen kritischen, einbettenden Lines und so auch so ein Bild drin ist, was gerne mal untergehen kann. Aber dieses vor seiner Hinrichtung isst er das ganze Schafott und den Henker mit. Das ist einfach irgendwie so ein martialisches Bild, was auch nochmal so diese mythologischen Graf Grimmi-Vibes wieder hochholt und mit diesem Ja, Ja, Ja auch einfach geil einschiebend ist. Also wie du sagst, hoher Druck den ganzen Song über, der nie abreißt und immer mit Instrumental und Text nachlegt und nachlegt und nachlegt. Und das ist eigentlich, der ganze Song ist ein einziges, angriffslustiges Energie-Peak.
Was für Content-Creator, Bro. Ich bin ein Schöpfergott. Todesstrafe für Grimmi. Ich fresse als Henkers Mahlzeit das ganze Schafott. Ja, ja, ja. Fresse den Geigen, fresse den Henker. Meine Helden von früher klingen wie kleben gebliebene Bs, wie wählende Rentner.
Und vielleicht noch ganz kurz zu dieser Upsilon-Line. Ich finde die auch irgendwie total spannend, weil die ja, sie ist kein direkter Diss oder so, aber sie hat ja schon durch die Erwähnung, überlegt man so ein bisschen, ja, ist da vielleicht was off in der Verhältnis zu dem, was Upsilon für Musik macht und den Menschen, die Upsilon hören.
Ich glaube, dass halt die, du hast ja auch nicht gesagt, dass das Kritik irgendwie an Upsilon ist, aber ich glaube, dass es halt einfach sehr anschlussfähige Art und Weise ist, postmigrantischen Schmerz aufzuarbeiten und irgendwie im ZDF-Magazin Royal, wie heißt denn das gerade? Ich habe das Jahre nicht geguckt, aufzutreten und ja, irgendwie,
ploppt so.
Ne? Und dass es ein einfacher Künstler ist, für Leute zu droppen, die halt das Image bewahren wollen, dass sie sich sehr krass mit diesen Themen auseinandersetzen. Ich höre ja Upsilon. So ein bisschen
genau,
habe ich die gelesen, ja.
Ja, das meine ich ja. Also, dass quasi die Fanbase gar nicht das ist, was man denkt, wen Upsilon ja anspricht. Also, ich glaube, es gibt viele, die eben diese Geschichte biografisch überhaupt nicht haben, aber sich so ein bisschen zu sehr dafür abkulten, dass sie das ja auch verstehen und auch im Blick haben. Also das kommt mir schon manchmal so vor im einen oder anderen Artikel und das nur dazu. Zu wichtigeren Themen, Immobilien. Haus in Lübars. Ich muss sagen, in Lübars war für mich kein Begriff.
Krass.
Da merkt man, dass ich dann doch zu weit weg bin von Berlin. Aber schön Randbezirk, grün. Man ist trotzdem noch an der Stadt dran. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil, also ich glaube, jeder in so Großstädten kennt diese Randgebiete, wo die wirklich reichen Menschen leben, in ihren wirklich sehr, sehr großen Höfen und Häusern. Es hat was Faszinierendes. Also ich habe das hier in Bonn auch, da gibt es Bad Godesberg, ist natürlich auch ein Kurbad. Und wenn man da so durch die Straßen geht, denkt man einerseits, ja, ihr seid ja irgendwie gar nicht in der Stadt, aber das ist ja auch genau der Sinn. Also wir sind ja die Deppen, die in der Stadt leben, die denken, das wäre das Ziel, aber nee, man muss an den Stadtrand. Das finde ich interessant, weil man halt, also Grimm schafft es ja immer so über Stadtdinge zu sprechen und wie ist so das Gefühl in einer Stadt oder auch das Gefühl auf einem Dorf. Aber dieser Randbezirk, also ich habe bei Grimm-Songs meist das Gefühl, es wird so in diese Dorfränder besprochen, da wo gar nichts mehr ist. Mhm. Aber jetzt ist zum ersten Mal dieses Reichtumsrand, der da so beschrieben wird und das auch als offenes Ziel, er will dahin. Und es ist, glaube ich, nicht nur ironisch, sondern einfach, dass es ist so, man möchte am Ende dahin, wo die hingehen, die es irgendwie wirtschaftlich geschafft haben. Und das ist in dem Fall halt der schöne Vorort von Berlin, wo man weit weg ist von den Problemen der Stadt, aber trotzdem noch Zugang hat zur Stadt. Und das ist natürlich das perfekte Ding. Und vor allem kommt da ja auch so ein bisschen diese Elternperspektive rein von Grimm, die wir mal angedeutet bekommen haben auf früheren Alben, aber also da, wo er dann mit seinem Kind halt irgendwie auf dem Spielplatz ist und dann aber auf einem Ohr noch irgendwie Rap-Beats hört und ne, halt diese Ebene, aber ich finde es hier nochmal so konkreter, dass so Sachen, die vielleicht, die man jetzt in unserem Alter so weglächelt mit, da sind wieder Spritzen auf dem Boden, naja, gut, das ist halt irgendwann, wenn man irgendwie Kinder hat, nicht mehr so cool, weil das halt schwer zu vermitteln ist und es ist auch einfach nicht, das ist einfach nicht gesund. Man muss halt aufpassen dann. Und das ist natürlich dann dieses Bild von diesem raus aus der Stadt und trotzdem noch dabei sein, finde ich irgendwie geil und das ist auch einfach ein sehr guter Track. So die ganze Geschichte mit dem, es wird ein Mensch erschossen, da wo ich eben noch einkaufen war, es wird auch irgendwie immer dramatischer hier und das ist halt die Frage, ist das jetzt die subjektive, ich bin Papa geworden Perspektive und habe auf einmal so ein Schutzbedürfnis oder ist es wirklich einfach härter geworden? Es kann beides sein. Man weiß es nicht, ist auch am Ende egal, weil der Stand jetzt ist halt so, wie er ist und dann wünscht man sich, obwohl die Kohle gar nicht dafür da ist, eigentlich rauszugehen, gleichzeitig aber eben nicht nur durch die Probleme in der Stadt, sondern auch durch die andere Seite, diese, ja, Hipsterkultur ist jetzt wieder sehr groß, aber Es wird über Bananenbrot gesprochen, über irgendwelche Yoga-Methoden, über Dinge, wo man gar nicht so, also wo er jetzt, seine Figur, gar nicht so genau weiß, was genau, wo ist jetzt Bora Bora, was genau ist das? Und das ist so schön beschrieben, weil man sich ja auch auf dieser Gegenseite, die sich ja abkapselt von all diesen Problemen in der Stadt, sich auch nicht wohlfühlt und auch nach Ausreden sucht, da wieder wegzugehen. Und man ist halt wahrscheinlich bei so Elternterminen oder so Zeug, so stelle ich mir das vor, dass man dann schön zum Bananenbrot dann mit den anderen Papas und Mamas spricht. Und die aber auch, ja, also irgendwie, man ist so ein bisschen zwischen den Stühlen und am Ende will man ja auch genau dahin, also zwischen Wiese und Großstadt, da wo es halt genau, wo man da halt irgendwie hinpasst. Und das finde ich, es ist halt wieder so geil geschrieben. Das ist im Kern immer das, es ist bei ihm auch dieses Lüge beim Bananenbrot. Das ist eine Formulierung, die finde ich so, so weird. Also in der Form, also wie sind beim Kaffee oder so, nee, beim Bananenbrot. Das gibt schon so viel mit, das gibt schon so viel Vorstellung in den Kopf.
Ja, diese Stadt-Land-Diskrepanz, da ist ja einfach auch King drin und es ist sein Kernthema und auch auf diesem Album häufiger in verschiedenen Aspekten noch Thema, aber wenn er das weiterhin so messerscharf seziert, dann ist das noch lange nicht auserzählt, also wir sind da für mein Empfinden noch weit weg von, wenn es eben so gut gemacht ist, wie auch hier, gerade auch im Kontext dieses Albums, was ja sehr den Verfall von Gesellschaft und Ländern schildert, passt es halt sehr gut damit rein mit Formulierungen wie die Gegend wird immer vercrackter, alles zerbricht, alles zerfällt, fügt sich halt sehr gut ein, wenn man auf dem ersten Song schon das Thema des verfallenden großen Ganzen aufmacht und dann ist das hier so das rangezoomte, die Mikroebene und es wird aber nie zu erdrückend durch halt so sehr schwarzhumorige Details, wie halt diese zwei Schussgeräusche nach dem Mord und dann die zwei Kassenscan-Geräusche, ja, weil man in der Straße vorher bei Lidl war.
Die haben einen Mann an der Kühnemannstraße erschossen. Ich war vorher noch da bei Lidl für Salz und Kartoffeln. Die Gegend wird immer vercrackter, alles zerbricht, alles zerfällt. Die Mörder stritten um Geld, es geht immer um Geld.
Genial, es geht um Details und auch so diese Wortwahl. Diese krassen Wortstaffetten sind auch so perfekt. Also dieses Spritti, Pitti, Spritzen, Splitter, Monatsende, Nudeln, Pesto. In so 7 Worten ist halt ganz viel drin. Alles, was man braucht, um so die Umgebung und die Situation zu beschreiben. Und das klingt natürlich auch geil, wenn er das so reinschreit. Und dann halt auch diese selbstironischen Referenzen mit Grimmi, wo ist die ZM-Kohle hin? Chiago kann Häuser kaufen, warum hast du keine? Warum wohnst du noch zur Miete? Du warst doch auch mal gehypt, so. Und dann auch diese geil arrangierten Widersprüche halt in diesem zweiten Part, also einmal so verwahrlosende Gegend drumherum und halt dann so die Yuppies im Nachbarbezirk, die ein ganz anderes Leben leben, was irgendwie trotzdem innerhalb derselben Stadt stattfindet. So, das ist irgendwie sehr gut getextet. Kurze Randnotiz dazu noch. Ich habe das Album das erste Mal gehört auf einer Fahrt, als ich mit Regios Only, also Deutschlandticket mäßig, von Berlin nach Hannover gefahren bin. Bild. Ich habe verschiedene Umstände, aber ich wollte das auch einfach mal probieren für einen Fall, wo man es mal machen muss. Und es war okay. Es lief tatsächlich recht gut. Es hat alles funktioniert. Es kam alles pünktlich. Aber ich bin dann halt in Biederitz umgestiegen oder in irgendwie ganz Sachsen-Anhalt Richtung Niedersachsen wieder rüber in diesem Kosmos zweimal umgestiegen. Und dann waren wir auch irgendwo im Umfeld von Magdeburg. Und auch bei dem Song hat er diese Line, keine Hobbys und kein Schachclub, nur ein Clubhaus von den Angels. Und an dieser Haltestelle war quasi das alte Bahnhäuschen, ist so von einem Rockerclub angemietet. Also du steigst halt an dieser Regio-Haltestelle um und das einzige Gebäude im Umkreis von, weiß ich nicht, 500 Metern ist halt wirklich so ein kameraüberwachtes Gitter an den Fenstern, Trespassing, Keep Out, Rockerclub, Atmo. Und das halt genau, als ich dieses Album zum ersten Mal gehört habe. Ich weiß nicht, ob es genau jetzt bei dem Verse war. Aber das ist mir auch so krass hängen geblieben. Und wenn man, was ihr sicherlich bestimmt auch alle gemacht habt, Lübars googelt, fand ich es auch funny, dass ich in dieser Bildervorschau von Google musste ich 7-mal skippen, weil auf dem 7. Bild überhaupt erst ein Haus zu sehen war. Davor halt nur so Pferde, Bäume.
Ja, wirklich.
Und das hat seinen Punkt auch nochmal so geil unterschrieben. Und letzte Sache dazu, ich habe auch noch eine Theorie, was dieses Sample angeht. Ich kann es nicht zu 100% verifizieren, aber was man direkt am Anfang im Hintergrund wabern hört und was die ganze Zeit läuft, das hat mich sehr krass erinnert an One Battle After Another, dieses Geräusch von diesem Gerät, was die haben, um sich gegenseitig zu erkennen, wenn die sich nähern. Das hat ja auch so eine Melodie. Ich werde das mal zusammenbasteln hier für die Folge.
Das stimmt.
Aber da musste ich auf jeden Fall auch krass dran denken und es passt ja auch irgendwie total zusammen. Also einmal zu dem dystopischen Setting, aber auch so Parallelgesellschaften innerhalb von einer Stadt. Und ja, toller Song aus all diesen Gründen.
Ja, man merkt vielleicht, wir neigen in dieser Folge zum Abschweifen, weil so viele Sachen mit einzelnen Worten assoziiert werden können. Wir haben ja noch gar nicht über den Titel des Albums gesprochen, aber wo wir gerade bei Filmen sind. Also No Country for Old Men ist ja sehr wahrscheinlich die Anspielung, die hier genommen wurde. Und finde ich irgendwie spannend, weil das ist jetzt wirklich kein neuer Film oder so. Das ist eine Anspielung für einen Film, den es schon recht lange gibt. Aber tatsächlich einer der ersten Filme, wo ich so offen gesagt habe, das ist mein Lieblingsfilm. Also das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich so in so einem Pseudo-Cineasten-Ding dachte, na, das ist jetzt mein Lieblingsfilm, den fand ich fantastisch. Wer den nicht so ganz im Kopf hat, ist es ein überraschender Geldfund, eine Flucht vor einem Menschen, der umbringen möchte, quasi so diese klassische Lebensveränderung. Ne? Also man entscheidet sich, was zu machen und dann muss man mit den Konsequenzen leben, aber alles bricht so ineinander und alles oder bricht zusammen und zerfällt und geht irgendwie auch von Negativspirale zu Negativspirale. Mhm. Ein fantastischer Film, also kann ich sehr empfehlen. Ist nur die Frage, was will uns denn der Künstler damit sagen? Was ist denn diese Entfremdung von der Welt, würde ich sagen? Diese Negativspirale sehe ich da auch drin in dem Album. Also ich weiß nicht, ob das alles ist. Es ist so, da sind so 100.000 Ebenen, auch dieses ganze Cover mit der Ritterrüstung und der Drohne darüber. Und das trifft so alles irgendwie rein und bei jeder Kleinigkeit, die ich finde, denke ich mir, das ist ja spannend, das ist ja irgendwie, das gibt dem ja auch nochmal eine Lesart, also wirklich so ein guter David Lynch-Film mäßig. Und dann, auf der anderen Seite, hat man aber einen Track wie Artist Dinner mit dem Crazy Frog und der hat auch eigentlich da steckt schon viel drin, aber es ist auch einfach ein Song mit dem Artist Dinner, wo man mit dem Crazy Frog zum Essen eingeladen ist, weil das Management das geil findet und man darf sogar seine Freunde mitbringen. Ja. Verheerend, wie sich später herausstellen wird.
Ja,
verheerende Folgen hat das für die Beziehung, denn der Crazy Frog ist einfach so verführerisch, dass die Freundin schwach wird. Und der Titel ist schon absurd, der ganze Song ist geckig absurd,
ja.
Aber dass sein kleiner Pipi-Mann vibriert, das bricht mich jedes Mal komplett. Dass dieser Satz da vorkommt, ist so komisch. Also, ich weiß nicht, ich finde, mich unterhält das einfach zu sehr. Aber ich verstehe auch jeden, der sagt, wieso sollte ich einen Song hören über den Crazy Frog im Jahr 2026? Check ich auch, aber ich liebe den. Ich finde jedes Überraschte, was? Im Ernst? Finde ich toll, dass Enyo und Zadi sich um Koks streiten, finde ich fantastisch. Auf der Toilette, wie Grimm auch nicht mit der Situation klarkommt und einfach so nervös wird und weg muss und auch dann einfach so geschockt ist von seiner Freundin, die dann mit diesem Frosch was anfängt und das Management und auch sowas wie, wir haben Free Gaza geschrien bei den Paschern im Konzerten. Mhm. Das ist auch noch drin, diese Ebene ist auch noch drin. Ja. Und die Musikindustrie wird angeprangert, aber es ist im Endeffekt ein unterhaltsamer, geiler Song, ja, mit einem wichtigen Thema, ne? Also Crazy Frog ist und bleibt aktuell anscheinend.
Ich möchte den Beginn zu diesem Part, zu diesem Song mit einem Zitatbeginn unseres lieben Kollegen Friedel Achten. Leute, Zitat Ende. Was geht denn ab? Also ich glaube, ich hätte niemals gedacht, dass ich dieses Songkonzept jemals hören werde. Und wenn man mich aber gefragt hätte, das gepitcht hätte, genau was da passiert, welche Sätze fallen, wem würden Sie das denn zutrauen, Herr Blache? 100% Grimm 104. Wer sonst? Es ist wirklich ein Setting aufzumachen, in dem die Partnerin des Erzählers im Rahmen eines Label-Dinners mit dem Crazy Frog fremdgeht. Insane. Also ich glaube, der YouTube-Top-Kommentar ist irgendwie, sich vom Crazy Frog zum Kack machen lassen, ist crazy Songkonzept. Kann dieser Person nur zustimmen. Das eigentlich noch Verrücktere daran ist, dass der Track funktioniert und auch über diese Kernerzählebene hinaus. Also er ist unterhaltsam, er klingt in allen Phasen wieder fantastisch, also was so die Produktion von Silkasoft und auch so die Vocal-Bearbeitung und Effekte angeht. Bada-bing als Beispiel, aber auch die ganzen ernsten Sachen. Ist richtig gutes Storytelling, also auch wieder in allen Phasen ist der spannend. Und drüber hinaus wird halt auch nochmal irgendwie so Fokus gelegt auf diese pseudomoralischen Haltungen in der Musikindustrie und Punkte, die von unzähligen RapperInnen schon gemacht wurden und auch gut gemacht werden, aber niemand außer Grimm würde, um das zu transportieren, dieses Setting wählen und Sachen wie sein kleiner Pipi-Mann vibriert sagen. Eine der Rap-Formulierungen des Jahres. Lach mich jedes Mal scheckig, weil das Bild ist absurd. Und dann kommt nochmal dieses popkulturelle Nischenwissen dazu, dass der Crazy Frog ja wirklich so ein kleines Genital hatte. Ja. Also das ist auch irgendwie so ein Zeitgeist-Ding, das irgendwie so 2006 für auch größtenteils junges Publikum, die das als Klingelton hatten, dann so eine Figur gerendert, irgendwer hat die rausgerendert und war so, das machen wir so. Nur, dass dieser Mann 20 Jahre später diesen Song und diesen Satz droppen kann. Insane. Und aber wie gesagt, so die harte Produktion, dann diese Zahlen vor Moral, hast du mal die Zahlen gesehen? Witzige Name-Drops, also auch, dass Chiago in diesem Setting irgendwie von der Polizei gesucht wird, wofür auch immer. Ja. Der Jeremias-Name-Drop ist für mich als in Hannover Lebender, ich habe mich da totgelacht. Und auch Mini-Formulierungen, die ich auch nochmal neben all dem offensichtlich absurden Scheiß droppen möchte. Das ist Formulierungen, die erst beim 10. Mal auffallen, nämlich als er vom Chef gefragt wird, ob er seine Freundin mitbringen will. Und er sagt, danke Chef, ich hab Lust und wir haben beide Zeit.
Ja, ja, ja,
also,
genau.
Dass in dieser Industrie auch so über privat und berufliches Leben so verfügt wird, ob man Lust drauf hat oder nicht. Alles in allem perfekt. Absurdester Song, absurdestes Setting, aber 10 von 10.
Ich geh mit Chef zum Klo, frag was ist mit unseren Werten. Wir haben Free Gaza geschrien bei den Paschern im Konzert. Er rollt den Schein und sagt, ich verstehe das Problem. Aber hast du mal die Zahlen gesehen?
Was?
Und auch die Platzierung ist so geil. Also du hast quasi diesen Wunsch vom Haus in Lübars und natürlich musst du dann zum Artist Dinner mit dem Crazy Frog ja sagen, weil irgendwie gehört das ja dazu, sonst kommst du nicht an die Millionen. Bist auf dieser moralischen Ebene von, ja, das ist die Musikindustrie, wir müssen dieses Feature mit diesem komischen Typen machen, wenn der nicht gerade meine Freundin ausgespannt hätte. Schade eigentlich. Um dann, und ich habe das auf der Tracklist vorher gesehen, dachte, wie soll das, ich weiß nicht, worum es geht, aber wie soll das funktionieren? Dann geht's zu Schüsse auf den Listenhund.
Mhm.
Direkt rüber zu einem der härtesten Songs und einem der Tracks, der mich auch ein bisschen an Zugezogen Maskulin erinnert. Weil ich finde so, es gibt ein Adlib, und ich weiß nicht, ich finde keine Infos dazu, aber es gibt ein Adlib, das hat mich sehr an ZM erinnert. Also auch von der...
Das hatte ich auch. Ich habe hab da auch keine Fakten, aber es klang sehr Hendrik Bolzig.
Das dachte ich mir nämlich auch.
Ja.
So ein Hund ist nicht schlau, der kann nur Schatten erkennen. Er sieht das Rad und denkt Feind und der fängt an zu rennen. Ey, der Junge spürt zunächst nur den Sturz auf den Boden. Spürt das Brennen, ist das Falz an den Zukunft.
Wer da Informationen hat, bitte mal mitteilen. Ich habe vielleicht so ein Überbleibsel von früher. Aber er passt ja, obwohl es so absurd ist, weil es wieder das völlig andere Thema aufmacht, es passt in dieses Gegenüberstellen von... Auf der einen Seite, es gibt keine größere Moral, es gibt auch keinen Sinn hinter jeder Geschichte, es passieren schlimme Dinge, aber in dieser Kunstbubble, in der ich bin, da ist es total wichtig, wie ich positioniert bin. Bin ich jetzt der Mainstream-Artist? Ist das mir moralisch egal, dass ich mit Leuten Features mache, die halt ja schwierig sind oder auch wirklich massiv verwerfliche Dinge tun? Aber hier ist die Geschichte, ein Listenhund, also ein Hund, der potenziell gefährlich sein könnte, der aber gehalten werden darf unter gewissen Voraussetzungen, macht sich frei von seinem Herrchen und greift ein Kind an und beißt das Kind fast tot. Das ist so ein absurdes Song-Konzept-Ding. Und dann kommt die Polizei und erschießt den Hund. Das ist die ganze Geschichte. Was mir hier gut gefällt, ist irgendwie hart. Also erstmal dieses ganze Drastische, ne? Also die Geschichte ist so klar und hart formuliert und auch so ungeschönt und auch dieses, ja, also der verbeißt sich so richtig und reißt sich und der Hund, der ist dumm, der denkt jetzt nicht groß nach und reflektiert, sondern der sieht was, reagiert darauf und beißt zu. Und dann dieser zugestanzte Arm, der gleichzeitig halt dieses voll tätowierte, ne, man hat direkt so irgendwie so ein Bild vor Augen, auch in die Kombination mit dieser Art von Hund. Und dann ist aber der Arm halt einfach zu schwach, um diesen Hund zu halten. Also diese Gegenüberstellung von so hart wirken und dann aber keine Kraft haben, seinen eigenen Hund zu halten, der dann schlimme Dinge tut. Dann auch, es waren junge Polizisten. Das ist halt auch nochmal so eine Tragik, weil die kommen dann so um die Ecke geschossen. Man hat einfach dieses Bild vor Augen. Und der Vater, der dann irgendwie dem Kind noch helfen will, also es ist wirklich dramatisch und es endet dann in einer sehr klaren Aussage. Also wirklich dieses, ja, das, ob du jetzt lebst oder ob du tot bist, ist dem Leben komplett wurscht. Es gibt keine Moral dahinter, es gibt keinen Sinn. Das passiert halt oder es passiert nicht. Und wenn es passiert, ist es schlimm für alle rundherum, Aber ja, wir ziehen da jetzt nicht irgendwie was Großes raus. Aber ich finde gerade halt in diesem Kontext von dem ersten Song und von diesen ganzen Musikindustrie versus Realität wird irgendwie immer rauer und härter, ist das halt eigentlich ein perfektes Beispiel für genau sowas, wo man halt auch als Künstler nicht viel rausziehen kann, außer dass es drastisch ist.
Ich checke und ich finde auch die Story gut erzählt. Also er geht ja instant rein, ist so klassisch Drama in drei Akten. Hund attackiert, Polizisten kommen, erschießen ihn, Blut überall, alle haben verloren, Lose-Lose-Lose-Situation, das Leben ist grausam. Passt auch sehr gut halt in das größere Setting und auch so in dieses Stadtsetting, halt wenn viele Menschen auf engstem Raum leben, ereignen sich Tragödien und für 4 bis 5 Leute ändert sich das Leben für immer, aber den anderen Millionen Menschen drumherum ist es halt egal und die bekommen es nicht mit und selbst wenn die es mitbekommen würden, wäre es nach einem Tag nur noch eine Anekdote, die man halt so aufgeschnappt hat. Und auch natürlich das mit der Patronenkugel, die auch keine Moral hat, ist auch im Kontext so von Kriegen und Aufrüstungsdebatten auch nochmal ein nettes Detail, ist auch gut gerappt, gut produziert, auch nochmal ein ganz anderer Silkasoft-Vibe als die anderen Songs bisher. Ich glaube, meine Lieblingspassage ist auch die so ganz gegen Ende, wo sich das alles zuspitzt und dieser Breakbeat da wirklich mit 200 km/h durchballert. Aber an sich hat der Song, glaube ich, von allen Songs des Albums so den geringsten Wiederhörwert irgendwie, also für mich persönlich zumindest. Und ich finde halt das so ein bisschen das einzig Unglückliche daran, dass der halt so früh auf der Tracklist so ein bisschen für mich jetzt beim wiederholten Album so ein bisschen was rausnimmt, so eine kleine Delle in der ersten Albumhälfte ist. Aber ich checke auch, dass er dort ist, wo er ist, weil hier ja gerade der Vibe wirklich sehr destruktiv, dystopisch ist und gegen Ende des Albums sich auch nochmal sehr wandelt. Aber ja, deswegen bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen bei dem Song.
Kein tieferer Sinn, keine hohe Moral. Ob du lebst oder nicht, ist dem Leben egal. Schuss auf den Lippenbund. Er hat sich auf den Lippenbund. Schuss auf den Lippenbund. Er hat Zug und Pistol.
Viel, viel eindeutiger ist es für mich beim nächsten Song nie so cool. Produziert von Admiral Klatsch. Der ist von diesem Dorf-Stadt-Diskrepanz-Thema, was wir auch schon früher auf dem Album hatten, finde ich die Peak-Umsetzung. Also vielleicht sogar einer der besten Songs zu dem Thema in seiner ganzen Diskografie. Der hat mir schon als Single auf einem ähnlichen Level wie Mantra gut gefallen und bringt aber auch jetzt so im Albumkontext hier so diese Giftigkeit des ersten Tracks raus. Also man hat so einen richtigeren Rahmen, wie giftig dieses ganze Album ist und seine ganze Stimmlage und wie das rausuzt. Und dann kommt halt hier diese, passend zu dieser Giftigkeit, wieder dieses Thema, dass man in 2 Kontexten stattfinden kann, aber sich in keinem richtig wohlfühlen kann, mit dieser arschgeilen Hook, mit durch der perfekten Rotzigkeit und für die Großstädter bin ich der Dorfi, mit dem man nicht philosophieren kann. Dafür lebe ich hier aber in einem Kontext, in dem ich quasi tagtäglich nur Träume zerbrechen sehe, bei mir selbst, bei anderen, bei allen. Und diese provokante Schlussline, der Hook, ich werde für immer cooler als ihr sein, lese ich so, dass es so der Kampf ist, den man durchgehend kämpft und versucht sich zu profilieren, aber in keinem Kontext nützt er ihm so richtig was. Also weil in der Millionenstadt wird es immer Leute geben, die cooler sind als man selbst, ich mache Anführungszeichen, was auch immer das dann bedeutet, aber die halt am Katzentisch sitzen müssen im hippen Restaurant und nicht in der High Society verkehren. Deswegen ist das ein absoluter Quatschkampf, den man nicht gewinnen kann. Und auf dem Dorf bist du vielleicht aus dem Stadtkontext kommt cooler, aber es bringt dir nichts, weil du als Außenseiter wahrgenommen wirst, aus der Reihe tanzt, komische bunte Klamotten anhast von Marken, die niemand erkennt. Und denen dann auch noch ins Gesicht zu brüllen, ich werde immer cooler als ihr sein, hilft ja auch nicht gerade dabei, besser reinzupassen. Das ist so ein bisschen die plumpe Genialität der Hook für mich, die sich halt perfekt auch in diesen wieder toll gespiegelten Parts wiederfindet. Also egal, ob es die Kneipe oder Kirche sind auf dem Dorf, wo er bei beiden Hausverbot hat, oder das hippe Restaurant in Berlin, wo man halt die Gespräche nur vom Nebentisch mitbekommt, weil man nicht dazugehört. Man passt bei beiden nicht rein, möchte der Wirklichkeit entfliehen. Und das ist dann auch das, was man halt in der Kunst findet, diese Realitätsflucht und weshalb er sich so krass Musik und Film und Subkultur hingezogen fühlt, weil es eben bei der Realitätsflucht aus beiden Kontexten hilft. Und das finde ich so, das eigentlich so auf den 4., 5. Durchhörgang schlauer an dem Song. Klar, die toll geschriebenen Gegenüberstellungen von Stadt und Land und dieser Zugehörigkeitsfrage, aber vor allem das Fazit, alles, was ich habe, verdanke ich den Artists, die mir immer geholfen haben, mich zu finden, egal in welchem Kontext ich mich gerade unwohl oder nicht zugehörig gefühlt habe. Und meine Lieblings-Rap-Moment ist diese, ich will einen Smoothie trinken, also steigt ein armer Mann in den Mitsubishi, dass ich Smoothie trinken kann. Das ist so, das ist auch wieder Peak, eine ZM-Art, das zu verpacken und zu delivern, wie das Getränk, was delivered wird. Also ja, alles in allem ein Riesen-Highlight für mich.
Ja, geht mir genauso. Ich finde die Art von Beat so geil passend zu Grimm. Jo. Und dieses Punkige, was er da auch hat, also ist ja eigentlich schon ein gutes Stück weg von Rap, das kommt so gut rüber. Und du hast schon super viel erwähnt, das brauche ich nicht wiederholen, aber dieses Getriebensein in Verbindung mit diesem was immer wieder reinkommt, also auch so ein massiver Verfolgungswahn fast schon. Dieses immer sich selber reflektieren, wie wirke ich jetzt gerade auf andere, ich komme da nicht an, ich komme da nicht an, ich habe das versucht, ich sehe da alle scheitern, dann komme ich zurück und die hassen mich alle, weil ich gar nicht mehr das bin, was die waren und sind. Jo. Finde ich total geil. Also, dass man nirgendwo ein richtiges Zuhause hat und am Ende muss man sich selbst dann vor Zalando schützen, die das Haus kaufen wollen.
Auch geil, ja.
Ja, so ein klassisches, ne, so ein großes Problem, was halt in Städten ist, dass irgendwelche Großkonzerne diese Wohnfläche dann halt auch irgendwie möchte und man sich da irgendwie gegen wehrt und man ist aber die ganze Zeit halt, ja, wirklich getrieben, durch diesen ganzen Song getrieben. Dazu dann auch noch das fantastische Video, was dann mit seinem, auf seinem, das ist Zeteler Markt, glaube ich, da ist auf jeden Fall so ein Dorffest oder so ein Kleinstadtfest, wo er mal Hausverbot bekommen hat, weil er irgendwie Alkohol geklaut hat. Und dann, es gibt auch diese Aufnahme von dem jungen Grimm, der das dann erklärt. Das ist auch
insane.
Das Video ist so wild. Naja, auf jeden Fall ist er dann da und tritt auf und kommt überraschenderweise nicht gut an. Hm. Wird ausgebuht und das, ja, Meisterwerk an Musikvideo, weil das gibt irgendwie diesem Song nochmal viel mehr und zeigt halt auch diese Anspannung im Raum, wenn man halt einfach nicht angenommen wird. Und auch natürlich auch mit so einer Coolness da reingeht und ne, sich denkt, ja, das ist ja schon, das passt, der Sohn ist zurück im Dorf, aber es juckt halt keinen und im Gegenteil, es juckt die Leute im negativen Sinne und das finde ich fantastisch umgesetzt und ich weiß nicht, ob das nur so ein deutsches Ding ist, wahrscheinlich ist überall ein Thema, aber das ist schon einfach was, was einem beschäftigt, wenn man so Städte angucken und durch Dörfer fahren oder so und sich überlegen, wie leben Menschen da und was denken die und was machen die und wie kommen gewisse Wahlergebnisse auch zustande und wo kommt das alles her, so eine Unzufriedenheit auch in ja in Städten oder in Dörfern? Das frage ich mich schon oft. Mhm. Und da hilft halt einfach so ein Artist, der mir auch, und ich hoffe, es kommt nie dazu, bei einer Trennung helfen könnte. Hinter der Tür, Crimson Bloom. Ich bin ja noch nicht 30.
Der Überleitungsking, aber, wirklich. Ja.
Aber nee, das, ich hoffe, ich werde diesen Song nie fühlen können. Aber ich fühle ihn trotzdem jetzt schon, ohne dass ich da biografisch irgendwie mit verbunden bin. Aber es ist ein wunderbarer Trennungssong, wenn man das so sagen kann, weil Crimson Bloom den Refrain aber mal sowas von stadionmäßig raushaut. Mhm. Das ist für mich der große Moment. Und dann Grimm, der quasi anhand von Wohnung eigentlich auch wieder erklärt und von dem eigenen, die eigenen vier Wände fühlen sich nicht mehr an wie die eigenen vier Wände. Ich muss umziehen, weil Trennung. Ich bin in einer neuen Stadt, ich muss eigentlich nur die Hälfte, habe ich mitgenommen, das finde ich auch so geil formuliert, ne, dieser, der Umzug war viel schwerer, obwohl es nur die Hälfte war. Krasse Zeile. Jo. Weil natürlich, man lässt die eine Hälfte da, wo auch nur die Partnerin quasi dabei ist, aber man nimmt ja trotzdem was mit, aber es fühlt sich schwer an, weil man das nicht will, weil das sich irgendwie so ergeben hat und man muss es tun. Ja, das Lichtschalter suchen. Ganz, ganz viele Bilder sind hier wirklich toll gewählt und es ist wirklich was Schmerzhaftes und auch sowas, also so eine Übergangsphase, wo man direkt weiß, ey, das, man kann da nicht gut rauskommen. Also ja, versuch's mal wie bei Tinder, findest du dir selbst. Das dauert aber alles. Mm. Also all das dauert und es tut weh und ich finde das, so wie er es formuliert hat, fantastisch und auch auf einer Ebene offen, die ich von Grimm halt so selten höre. Weil wir haben zwar sowas wie Stirb nicht heute, ist ein sehr persönlicher Song, aber so ein Trennungsthema, was ja auch, also viele Liebesthemen sind ja auch in der Popmusik auch groß behandelt und natürlich auch die Trennung. Aber Grimm hat auch da wieder ein Bild gefunden mit der Wohnung und dem Umfeld, was dem Ganzen nochmal was Neues gibt und auch irgendwie eine andere Perspektive gibt. Also ja, großer Song.
Ich finde vor allem auch die Altersspanne ist auch irgendwie die mit die spannende Perspektive an dem Thema, weil er, wie du gesagt hast, ist oft sehr persönlich, aber halt oft auch sehr vermetaphorisiert, was kein Wort ist, vermutlich.
Aber wir wissen, was
wir wissen, was wir meinen. Ich meinen tue. Und da kommt er halt rein mit, ich bin Anfang 30, diese Trennung meine erste. Und mir geht's zumindest so, dass Songs gerade zu solchen Themen meistens am nachvollziehbarsten und mitfühlbarsten sind, wenn sie halt sehr konkret sind, egal ob man das jetzt als Zuhörerin genau mit den Referenzen anfangen kann. Und hier hat man halt direkt einen sehr nachfühlbaren Kontext, egal ob man jetzt selbst in der Situation war oder nicht. Ich musste zum Beispiel an meinen ersten richtig dollen Trennungsschmerz so mit eher Anfang 20 denken und wie das gehittet hat. Und ist das jetzt, wenn man das mit 30 zum ersten Mal erlebt, ist man gesettelter und kann es irgendwie erwachsener abarbeiten oder ist es noch viel schlimmer nach vor 30 Jahren hat man das noch, oder innerhalb von 30 Jahren hat man das noch nie erlebt. Und dann wird man so, das erste Mal wird einem so der Boden beziehungsmäßig weggezogen. Und egal, zu welchem Schluss man da kommt, aber ich bin instant in der Story investiert. Und als Zuhörender frage ich mich, wie geht man damit um? Was macht das mit einem so in dieser Phase des Lebens auch? Und das macht dann halt direkt den Rest der Strophen halt viel intensiver. Also von dem Umzug, dieser negativen Rauschzustand irgendwie, wo man alles so halb mitbekommt, so scheinbar wohne ich jetzt in einer anderen Gegend, irrt umher, zu Hause nicht mehr finden und halt, wie du sagst, einmal dieses literarisch, weil man umgezogen ist und einmal natürlich ist die Person nicht mehr da, die es zu Hause gemacht hat und wie verletzlich er sich hier macht und auch diese sehr unterschiedlichen Tipps bekommt, was auch ein bisschen, finde ich, so ein Anfang 30 Indiz ist, weil da die Lebensrealitäten auch sehr krass auseinandergehen, so Anfang 20 so alle relativ frisch aus der Schule, der eine macht das, der andere das. Und da ist halt so, also gerade in unserem Alter, manche studieren noch, manche arbeiten seit zig Jahren, manche sind ausgewandert, was weiß ich so. Und da gehen halt auch die Umgehensweisen mit sowas auseinander. Und das finde ich echt super bittersweet geschrieben. Tolle Formulierung, wie die du schon genannt hast, aber auch so dieses Kernmotiv, Angst zu haben, einzuschlafen, weil den ganzen Tag kannst du proaktiv Gefühle verdrängen, aber so spätestens, sobald du schläfst und auch besoffen schläfst, hast du noch viel weniger Kontrolle drüber und finde ich mega stark. Ich musste mich ehrlich gesagt, ich finde die Hook auch super, aber ich musste mich ein bisschen dran gewöhnen, weil die für den Grimm-Kontext schon sehr clean ist, gerade nachdem man aus diesen sehr rotzigen Songs davor kommt, kommt ja direkt reingepoltert und fängt auch direkt mit der Hook an. Deswegen musste ich mich so ein bisschen gerade auch in diesem Albumkontext dran gewöhnen. Find sie aber auch jetzt mega stark und ja, find's ein super Song.
Der nächste Track ist Unvernünftig mit Katana von Patina Records. Also wer da noch mehr Infos zu dem Voract haben möchte, weil Katana war auch Voract von Grimm auf dem Konzert auf der jetzigen Tour in Köln, der kann unser Vorgespräch hören. Da haben wir nämlich auch darüber gesprochen.
Cool.
Vorgespräch, es gibt einen Teaser, gibt's auf Spotify und so. Ja, cool. Und wer ganz dabei sein will, ist ab 2-3 Euro je nach Plattform bei Patreon oder Steady dabei und kann uns damit auch finanziell unterstützen. Denn auch wir wollen irgendwann ein Haus in Lübars. Und damit das erreichbar ist, reden wir weiter über Unvernünftig.
Stark.
Einen Track, der hat tatsächlich einen Ticken bei mir gebraucht, weil er halt sehr knallig ist.
Jo.
Und wir halt von dieser Schwere, dieses Trennungssongs zu Unvernünftig kommen. Einem Song, der im Endeffekt sagt, Grimm kauft immer noch gerne Fashion, wie Alexander Markus sagen würde. Das hat er ja auch schon bei so Songs wie Wustor rausgehauen. Also eigentlich seit ein paar Alben versucht uns Grimm mitzuteilen, dass er wirklich das macht, was ja am Anfang vielleicht noch so als ironischer Layer gesehen worden ist. Aber ich finde vor allem Katanas Part ist halt wirklich sehr gelungen. Also sie hat genau diese geile, freche Haltung und sie hat vor allem dieses Geld aus der Klassenkasse, was ich so funny finde, weil da ist dann wirklich, also Grimm hat uns gerade noch von der Trennung mit 30 plus erzählt und Katana nimmt Geld aus der Klassenkasse, um sich was Unvernünftiges zu gönnen. Das sind die Diskrepanzen, die ich brauche auf einem Album, um zu denken, yes, das spricht mehrere Generationen an. Es hat gebraucht, weil auch gerade in dem Refrain diese Wiederholung und dann ist sehr knallig, aber dadurch, dass es so überdreht ist, gefällt er mir mittlerweile.
Ja, same. Also ich war auch erst sehr überfordert, weil der ist sehr doll, der kommt direkt rein, direkt Breakbeat, dann auch dieses, nehme ich mal an, The Offspring, Pretty Fly for White Guys Sample, was auch nächste verrückte Sample-Welt ist, die angezapft wird. Dann direkt diese Synthesizer, Grimm wieder schrei, rappig und der ist auch einfach sehr silly, der Song. ich gebe Geld für bescheuerte Dinge aus. Und das ist halt direkt nach dieser melancholischen Heartbreak-Nummer, weil ich erstmal, muss ich mich erstmal schütteln. Aber es ergibt ja in dem Kontext auch irgendwie Sinn. Ja. Der erste Trennungsschmerz ist durch. Wie copt man damit? Unvernünftiger Konsum auf diesem Song und unvernünftiger Alkohol- und Fleischkonsum dann auf dem nächsten Song. ergibt halt irgendwie vom Sequencing des Albums schon Sinn, aber musste mich halt erstmal ein bisschen akklimatisieren. Nachdem lief das halt bei mir und es ist halt auch echt krass, weil das so der achte Song ist und es ist so der vierte oder fünfte grundverschiedene Vibe einfach auf diesem Album. Das ist nochmal krasser als auf vergangenen Releases, finde ich. Und find, er hat auch super Formulierungen wieder, Ossis denken, hier kommt die Treuhand, ich kaufe keine Kai Pflaume Brands, das ist was, das muss man nicht nachgoogeln, man versteht sofort, was er meint. Ja. Und ihr Part ist halt auch wirklich insane. Also ich hätte die Kombi nie erwartet, aber es passt halt sehr, sehr gut drauf. Also ihre Energy ist basically, die sie auch in vielen Patina-Parts hat, genau die, die der Beat hat eigentlich. Ohne, dass ich meine, man hat sie schon oft auf die Beats gehört, aber diese die Energie ist eigentlich genau das, deswegen matcht das schon sehr. Und super smart finde ich spätestens bei der Referenz, wenn Grimm sagt, er kauft sich was mit Patina, meint er halt fancy, vintage-ige Sachen, die halt schon sichtbar gealtert sind. Und wenn sie was mit Patina kauft, kauft sie halt mit der Crew was zusammen. Das finde ich auch geil. Das ist so, glaube ich, mein Lieblingsmoment. Der Song insgesamt ist jetzt auch nach wie vor keiner meiner Favorites vom Album. Dafür sind auch davor und danach auch ein paar stärkere Hooks einfach mit dabei. Aber so macht er halt Spaß. Und wie gesagt, so als Coping-Mechanismus passt er in die Reise des Albums. Ich hab schon wieder dumme Scheiße gebaut. Viele böse Blicke auf mir, weil ich schreie so laut. Ich pack die Schnellschleuder aus, dann hab ich Kleider geklaut. Und du Penner machst mich Quickekuss im Kleingartenhaus.
Und dann geht's zum Griechen mit Menasmos. Und spannenderweise, wenn man so die Geschichte durchgeht, passt das natürlich. Mhm. Aber wenn man in die Strophen hört, ja eigentlich zumindest nicht so ganz, weil er ist ja vor zwei Tracks noch umgezogen und jetzt, dann ist es ein bisschen Bad Timing, weil jetzt zieht er wieder zurück in die Heimat, weil er seine Mutter pflegt. Das ist natürlich dann, kann sein, wird doof gelaufen.
Hat ja alles keinen Grund im Leben, was passiert.
Ja, aber man hat zumindest noch alte Freunde, die man trifft. Komisch, dass dann der ein oder andere weint ab und zu, wenn man betrunken ist.
Ja.
Naja, ich finde das richtig geil, weil, also man sieht Menasmos, man denkt, ja, jetzt kommt ein ironischer, kultiger Song. Und Grimm kann das ja auch gut. Dann kommt auch ein ironischer, kultiger Song.
Exakt.
Mit einem Refrain, den ich so dann doch nicht erwartet habe. Mit dem Hühnerstall. Themed Melodie. Und wir gehen zum Griechen, trinken 1, 2, 3 Bierchen. Fantastisch. Ein bisschen komisch, aber fantastisch irgendwie. Also es bleibt schon hängen, muss man schon sagen. Und dann kommen halt aber diese Grimm-Parts. Und was da alles drinsteckt, ist halt wieder so krass. Also erstmal überhaupt das, ne, nach dem zweiten Schlaganfall ist jetzt auch, hatte auch Mama einen Pflegegrad und ich muss dann hin mich drum kümmern. Ich bin wieder in meinem alten Zimmer und treffe dann meine alten Freunde. Und mit denen geht's dann quasi so wieder auch in diese alte griechische Kneipe, wo dann gibt's dann ein Bierchen und dann wird da schön wahrscheinlich auch mal ein paar mehr gezischt, offensichtlich. Und dann aber halt auch irgendwie gegessen. Alte, also so ein bisschen alte Themen werden dann aufgemacht. Dann kommt Menasmos eigentlich mit diesen, ja, wir grenzen uns ab von der Großstadt und in Berlin, das sind alles Wichser.
Vegane Wichser.
Vegane Wichser, ja, zu den Veganern gezogen, ja. Und dann wird aber auch, also das hat ja schon auch so was Kumpeliges, so, ne, man nimmt die Leute wieder auf, man ist froh, dass sie wieder da sind. Auch, dass vielleicht so ein bisschen, man ist quasi noch an diesen Ort gebunden, ist da geblieben, andere nicht und sind dann halt auch weg, auch einfach aus dem Leben weg. Weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, das ist so ein dieses, die haben, sind geil in Kontakt geblieben, sondern einfach eher so, man ist jetzt wieder da und weil man da ist, der Ort bindet so die Freundschaft.
Ja.
Und dann kommt aber, während diese ganze Zeit dieser Alkoholkonsum gefeiert wird und Probleme unterdrückt werden, kommt halt dieser letzte Part, den ich so spannend finde, weil da ja dann nochmal, ist er dann irgendwie bei einem Freund, ist eh nochmal so ein kleiner Zeitsprung, er ist dann bei einem Freund, spricht dann mit dem Vater und Grimm sagt nur, er geht zum Griechen. Und der Vater ist sofort mit diesem, ja, Prost, nach dem Motto so, das ist fast schon Synonym für wir gehen saufen geworden. Also man geht nicht mehr ins Restaurant, um was zu essen, sondern das ist so der Ort, wo man sich richtig einen reinhebt und das ist gesellschaftlich anerkannt, weil am Wochenende, da gehen wir ja schön zum Griechen. Das finde ich so geil, dass diese Ebene da auch noch reinkommt. Und an was mich das Ganze die ganze Zeit erinnert, ich weiß, es kann völliger Quatsch sein, aber es gab auch ein Insta-Posting, wo Grimm so eine kleine Story rundherum gebastelt hat, so mit irgendwie Leute wieder getroffen und war aber dann eine Enttäuschung und bla, und wir haben uns beim Griechen dann Essen gegönnt. Es gibt von Heinz Strunk Kurzgeschichten und es gibt eine, die heißt, glaube ich, Kroketten. Und da ist auch quasi der, also da geht's basically genau um das. Also Leute sind, also Urlaubsbekanntschaft treffen sich dann da wieder und gehen beim Griechen essen und ganz viel schwingt so im Hintergrund mit bei der Bestellung, bei der Art und Weise, wie der Alkohol auch getrunken wird und so. Und das, die Verbindung finde ich irgendwie ganz schön, weil Heinz Strunk hat manchmal ein bisschen was von Grimm in dieser drastischen Darstellung von Gewalt und der Beobachtung von Menschen, wie die sich so im Alltag verhalten. Ja, das zudem ist so ein bisschen literarisch noch geworden, aber ist ja auch ein Grimm und Menasmus-Track, da muss das natürlich sein.
Na klar. Also, ich bin ja großer Menasmus-Fan.
Und als ich weiß,
ich gehört habe, dass die auf diesem Album sind, war ich hyped, war ich noch hypeder als eh schon. Jetzt ist die Situation so. Ich mag die Songidee sehr und ich mag die Parts auch sehr. Und der hat auch mit all seinen Vibes, passt der auch irgendwie in diese Albumwelt. Mit, ne, von der Stadt aufs Land zurück, emotional überforderte Männer, die nur unter Alkohol Gefühle zeigen können, Schicksalsschläge, die plötzlich passieren ohne einen hinteren Sinn, Träume platzen sehen, wieder am Anfang ankommen. Alles krasse Themen, schön in eins verwoben. Auch wie Deutsche den Griechen lieben und abkulten, Klischee. Da, vor allem, da sind auch Menasmus die perfekten Feature-Partner für. Also ich weiß halt nicht, was, wie jetzt auch bei dem Katana-Song, wie da der Ablauf genau war, dass quasi die Idee und der Song stand, dann war so, das ist ja perfekt für Menasmus, oder ob die sich überlegt haben, was können wir machen. Mhm. Würde beides funktionieren. Aber ich werde echt mit dieser Hook nicht warm und dieser Verballhornung, dieses meine Oma fährt im Hühnerstein Motorrad. Ich habe jedes Mal total Bock auf alle Parts und ich finde gerade Menasmus finden diesen bittersweeten Humor-Spot aus, in der Heimat melancholisch sein, es aber sich nicht eingestehen wollen und dann geil einen reinsaufen, fittet perfekt, insbesondere, auch wenn es nichts also Besonderes ist, aber diese Laien, kein Plan, lass in der Kneipe treffen, wo wir seit wir 16 sind mit den Gleichen über das Gleiche sprechen und im Hintergrund diese wunderschönen Silkasoft-Synthesizer-Sample-Flächen, das schiebt mich unnormal, wenn ich dabei bin, den zu hören. Aber jedes Mal, wenn der startet und ja auch direkt mit der Hook reingeht, bin ich so, ich wünschte, bei Gott sogar, ich hätte mehr Bock auf diesen Song und vor allem diese Hook. Also auch wenn ich, wie gesagt, Passagen davon sehr und besonders diese Mischung, alles gut, aber die Hook dämpft ein bisschen den Replay-Value, leider.
Verstehe ich, aber dann lass uns doch lieber zu Wiese und Weide kommen, weil ich glaube, da haben wir es mit dem Hidden Gem des Albums zu tun. Das ist der Track, den ich wahrscheinlich in 5-6 Jahren noch regelmäßig hören werde, während ich andere, die ich jetzt gerade richtig hochlobe, dann nicht mehr so oft höre, mit Josi Miller zusammen. Das war schon mehrfach eine gute Kombi. Es gab ja diese Stadtfuchs-Remix-Geschichten und so. Und hier sind wir wieder im Dorfbild, ne? Ein verliebtes Pärchen auf einem Roller unterwegs, fährt über die Weide, über die Wiese, ist eigentlich erstmal so ein bisschen beglückt und glücklich. Und die Haare fallen ins Gesicht und alles ist toll und es ist irgendwie romantisch und man ist froh, dass man zusammen ist. Aber um einen herum zerbricht die Welt. Mhm. Und die Welt war nicht groß. Also es war wirklich, die Kirche war noch da. Und die Kneipe war noch da und beides macht dicht.
Ja.
Und das ist so der Inbegriff für Dorfsterben, dass nicht mal diese Grundpfeiler eines Dorfs irgendwie noch überleben, sondern da wird dicht gemacht, weiß ich nicht, die Kirche muss Cash sparen und die Kneipe ist einfach nicht rentabel. Und das Ganze führt aber halt zu dieser Romantik, dass man irgendwie froh ist und in der Zukunft einen Pool sieht und so und sich irgendwie da was zusammen romantisiert und vielleicht auch, also der Song gibt mir so eine mega Aufbruchsstimmung. Also diese Leute, die irgendwie langsam erwachsen werden und dann wissen, bald geht's aber auch raus in die große Welt und irgendwie zerbricht hier aber gerade unsere Vergangenheit komplett. Da, wo wir früher irgendwie unterwegs waren, obwohl wir vielleicht auch nicht rein durften in die Kneipe oder so. Aber es ist halt irgendwie dieser Ort zerbricht. Und es ist musikalisch eh schon geil, weil dieser Refrain, wenn Wiese und Weide und Kirche, Kneipe, das wird so schön getrennt voneinander. Also das wird so, jedes Wort bekommt so ein Gewicht, weil das so stark betont wird, aber halt auch was Hektisches. Und dann aber, wenn es in dieses Wir übergeht, wird es ein bisschen ruhiger und irgendwie mehr so dieses Glücksgefühl wird da rauf beschworen. Und natürlich wäre das kein Grimm-Song, wenn da nicht jetzt auch irgendwas schön verbildert ist, was vorher so nicht standardmäßig darin vorkommt. Also es gibt keine Kirche mehr oder die macht dann bald zu und dann gibt es da natürlich auch keinen Gott mehr, aber der ist dann mit den Mücken da zusammen draußen irgendwie am Tanzen.
Ja, ja.
Und das ist dieses Bild von, wenn man so wenig begehende Wege hat, irgendwie so eine große Wiese oder so, dann gibt's ja immer diese Schwärme an Mücken, die so zusammen auf und ab gehen. Mhm. Und das ist für mich immer so der Inbegriff von, hier ist niemand. Mhm. Also hier haben die Tiere irgendwie so Platz, also als große Gruppe da irgendwie so, ja, so einen Ort gefunden in der Luft. Und das finde ich so schön formuliert, weil man, der Song auch so was Übernatürliches hat, mhm, mit dem Blitz, der dann die Kirche trifft, was natürlich irgendwie so fantasiert ist, aber wo man sich vielleicht auch in die Langeweile was rein fantasiert, weil man halt eben nichts anderes mehr da hat. Also für mich einer der besten Songs und vor allem, wenn Josie Miller dann am Ende das nochmal aufzählt mit eine Wiese, eine Weide und halt eben nicht nur diese einzelnen Worte, mhm, das ist wunderschön. Es ist wirklich wunderschön, dieser Song ist perfekt.
Ich fühle den auch super krass. Das ist so nach den zwei sehr viel lockereren letzten Tracks wieder dieses typische dystopische norddeutsche Hinterland-Thema, was er auch einfach, mhm, sehr gut abbilden kann. Toll produziert auch von Josie und Silkersoft, schon von dieser anfänglichen wieder Donkey Kong Country Unterwasser-Level-Type-Melodie. Da war ich schon absolut drin. Dann der Breakbeat-Grimmi, der auf diesem Album eingesetzt wird. Das ist wirklich, da kommt was zusammenkommen muss. Und diese sich immer wieder hochwuchtenden Drumloops, die übereinander stolpern, mega geil. Und darauf dann halt diese Schilderung von so Verliebtheit und irgendwie auch süßer, so Intimität in so einer sehr, mhm, zerfallenen Landschaft. Und auch dieses Kneipp und Kirche finde ich einmal so ein bisschen einen geilen Callback zu Nie so cool, wo er ja gemeint hat, dass er in beiden Hausverbot hat. Und auch diese Formulierung halt, wie diese Instanzen den Bach runtergehen. Also, dass er quasi sagt, in der Kneipe gibt es kein Bier, in der Kirche gibt es kein Gott mehr. Und dann dieses Mückenbild, was du schön beschrieben hast, da kriege ich wirklich regelmäßig Gänsehaut mit diesem Gewittersetting, was die beiden noch verfolgt. Ja. Das ist so Coming-of-Age-Film, coded, aber halt in der langweiligsten Landschaft der Welt. Und das spitzt sich erzählerisch geil zu, spitzt sich musikalisch toll zu. Und auch diese gehauchten Vocals von Josie sind auch super geil in diesem ganzen Konstrukt. Riesen-Highlight und auch bin ich jedes Mal wieder überrascht, dass der nur so 2,5 Minuten geht. Also das ist halt so Film-Epik in ganz wenig Zeit eigentlich reingepackt. Und man könnte auch ein bisschen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass alle Songs quasi den gleichen Erzähler haben, könnte man den auch wieder so in den Album-Kontext einbetten, dass es ja auf dem nächsten Song um die Verarbeitung einer Trennung geht, die ja die erste war, mhm, im Leben. Also könnte, mhm, man auch davon ausgehen, dass dieses junge Paar in Wiese und Weide, was sich da kennengelernt hat, tatsächlich die Flucht in die Stadt geschafft hat und sich dann da halt nach, weiß ich nicht, einem Jahrzehnt getrennt hat. Und das dann halt im Prozess der Verarbeitung, den wir in Monstera behandelt bekommen, wieder hochkommt, bevor der abgeschlossen sein kann. Das wäre ja auch crazy, oder?
Das wäre es definitiv. Also ich habe mich auch gefragt, ob man den Track nicht irgendwie nach vorne ziehen könnte auf dem Album, dass das in der Chronologie dann in unserer Theorie besser passt. Aber ich musste gerade darüber lachen, weil ich dann denke, wenn man es so macht, dann ist wirklich in der Chronologie der Crazy Frog, der zum Fremdgehen verführt hat. Und das ist, nein, dann auch irgendwie ein bisschen komisch vielleicht. Egal. Gehen wir zu Monstera. Einem, ja, wie du schon eben ja auch erwähnt hast, die Trennung ist natürlich ein langer Prozess, dass es wieder besser wird. Aber Grimm ist da auf einem guten Weg. Und das ist vom Beat vor allem auch wieder was total Versöhnliches. Irgendwie das Leben geht weiter. Es ist schwer, aber es geht nun mal weiter und ich finde Ansätze und mir geht's wieder ein bisschen besser und ich kann schon wieder quasi so in deine Region gehen. Auch da wird dann wieder das Große mit Berlin ist eine geteilte Stadt und so. Also das wird auch wieder groß gemacht, aber ich finde, der Song hat wirklich sowas runtergebrochenes. Ich bin in meiner Wohnung, es ist ein gemütlicher Tag, die Sonne scheint rein, ich schaue auf meine Pflanze und denke mir, ach ja, komm, das wird schon, ist schwer und ich habe Angst davor, jetzt ganz loszulassen, weil dann ist es für immer weg. Aber so ist das jetzt nun mal. Und ich gehe diesen Schritt langsam und sitze dann mal beim Friseur und entscheide mich dann für so Kleinigkeiten im Leben, die halt dann aber für einen persönlich dann doch wieder mehr Wert haben. Und das ist total schön bei so einem Album, was so so große Themen die ganze Zeit aufreißt, dann auch wieder diese ganz kleinen Themen zu haben und so einen persönlichen Blick darauf zu bekommen, wie ein Mensch mit Trennung umgeht, was nun mal vielen Menschen im Leben passiert, in welcher Form auch immer.
Ich glaube, der schlimmste Teil ist vorbei. Und wenn's vorbei ist, dann bin ich frei. Doch wenn ich frei bin, dann bist du weg. Und ich glaube, das hat mich erschreckt.
Ich finde, das ist Real Rap einer der besten Trennungsverarbeitungssongs, die ich ever gehört habe. Weil ich finde, das ist wieder so ein Grimm-Zwischenton, so ein goldener Zwischenton, die er so häufig sucht und auch trifft. An diesem Punkt aus, ich merke, ich heile und ich merke, es wird besser, aber ich habe auch irgendwie Angst, dass ich durch damit bin, weil dann ist diese Beziehung endgültig abgehakt. Und ich glaube, genau dieser Punkt ist in vielen Trennungsphasen, in egal welcher Altersgruppe, sehr kritisch und auch sehr wichtig, dass man diesen erreicht und drüber hinwegkommt. Und es gibt halt ganz viele Songs über ich werde nie über dich hinwegkommen und bis zu scheiß auf dich, ich bin komplett fertig damit, ob das dann ernst gemeint ist oder nicht oder echt ist oder nicht. Und auch, es gibt auch tolle Songs aus diesen Gefühlswelten, aber die sind halt verhältnismäßig leichter zu beschreiben und auch leichter nachzufühlen, weil jeder kann sich gut in absoluten Heartbreak und in die absolute Freiheit oder Ignoranz danach reinversetzen. Aber genau in diese Phase reinzugehen, die ja manchmal vielleicht auch nur ein, zwei Wochen dauert, die ist so sensibel beschrieben, was halt ein Beispiel dafür ist, was für ein toller Songwriter ist, aber ist halt auch schwer abzurufen, außer man ist halt in dieser Phase, dass man halt genau diesen verwundbaren Punkt aus, ich bin fast drüber hinweg, aber noch nicht ganz, ist auf jeden Fall ein fast noch mehr sich verletzlich machender Song als der eigentliche Trennungssong, finde ich. Das ist so mein Punkt, auf den ich es runterpacken würde. Auf einen wunderschönen Laidback-Beat von Kenji 451, der auch schon lange Grimm und ZM-Sachen produziert hat, auch der ist im Roster dabei. Und nach all diesem Chaos und Artist Dinner mit dem Crazy Frog auf dem Album ist er auch so ein schöner Ruhepol, um sich genau mit diesem Gefühl zu beschäftigen, das Grimm beschreibt und auch schöne Bilder hat. Also ich finde, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, aber direkt dieses namensgebende Einstiegsbild mit die Sonne scheint durch die Monstera, das ist ja vermutlich auch in der gleichen Wohnung, die vor ein paar Songs halt noch eine leere, kalte, weiße, nicht eingerichtete Wohnung des Trauerns war. Und das ist so ein perfektes Einstiegsbild für den Verlauf der Story, aber auch für diesen Vibe und diesen Beat und dieses mehr zufrieden mit sich selbst sein, aber auch ohne nachzudenken trotzdem so alte Muster spüren und die sich lösen spüren von, ich hätte dich fast angerufen aus Gewohnheit nach meiner OP und sich dann selbst erschrecken und dadurch wird dieser Gedankengang ausgelöst. Es ist auch dieses sich freier in der Stadt wieder bewegen. Berlin ist jetzt zum zweiten Mal wieder vereinigt. Ist auch so ein funny Moment inmitten dieser ganzen Gefühle. Und auch halt diese Simpsons-Referenz ist halt so sehr konkretes Songwriting, wo man sich dann hinsetzt und das googelt und wissen möchte, was meint er damit. Das ist auch was, was einfach einen guten Songwriter ausmacht. Also wie gesagt, so konkrete Referenzen, aber auch manchmal scheißegal, ob man die direkt checkt, Referenzen, sondern es löst was in einem aus und man will weiter nachforschen. Und ein Artist, der das auch hier und da mal in seinen Texten versteckt hat, ist MF Doom, der dem nächsten wunderbaren Song seinen Namen leiht. MF Doom mit Camp. Weiteres tolles Feature. Also ich hatte wirklich at irgendeinem Point das Gefühl, diese Tracklist ist auf mich zugeschnitten, weil es aus so unterschiedlichen Bubbles gezogen wird. Und so hat man diesen österreichischen OG Camp dabei und diese Kombi mit Grimm auf einem Song, der MF Doom heißt. Ich war gehypt. Auf eine andere Art als bei dem Jenasmus-Feature, aber ähnlich intensiv gehypt. Und es geht so ein bisschen um den zweiten Karrierewind im Rap-Game. Also man hat so das Gefühl, der Anfangshype ist weg, Labels haben vielleicht weniger bis kein Interesse mehr an mir, fuck it, ich gehe in den Untergrund und komme nochmal grimier oder grimmier zurück als je zuvor. Und das ist so ein bisschen gebunden an die Analogie zu MF Dooms Karriere, der kurze Geschichtsstunde, nur kurze, unter dem Namen Zevlove X unter anderem mit seinem Bruder Subrock eine Crew gegründet hat, da seine Anfänge gemacht hat und dann, nachdem sein jüngerer Bruder sehr früh verstorben ist, dann die Rap-Karriere an den Nagel gehangen, nur um halt ein paar Jahre später anonym und mit metallener Maske als MF Doom, als Metalface Doom zurückzukommen und sich im Endeffekt eine der einflussreichsten Untergrund-Rap-Karrieren der USA ever aufzubauen. Und das sind auch die Referenzen, die sich durch den ganzen Text ziehen, wenn er von Metallgesicht Grimm spricht, das quasi eindeutscht. Oder auch der MF Doom Song One Beer wird referenziert und ich tauche ab wie X, meint halt quasi sein altes AKA, mit dem er abgeschlossen hatte. So, das so zur grundlegenden Doom-Metapher, die aufgemacht wird. Ansonsten macht er mir halt einfach aus so Rap-Gesichtspunkten super viel Spaß. Auch wieder eine tolle Kenji-Produktion. Ein sehr angriffslustiger Grimm, der von Mails, von A&Rs erzählt. Und auch dieser Grund, das Album ist abgelehnt, weil es zu Culture ist. In einer Kultur, die man ja eigentlich repräsentieren sollte und fördern sollte, ist crazy. Und eine Rap-Industrie, die Rap sein will, aber auf Popstars aus ist, was jetzt ein sehr alter Vorwurf ist, aber ein Vorwurf ist, den man auch nicht verneinen kann. Gerade aktuell merkt man ab einem gewissen Punkt, wenn ein Artist in einem Rahmen stattfindet, klingt er halt mehr so, wie er klingen soll. Und auch so augenzwinkernde Referenzen an Flair, der es auch immer wieder geschafft hat, seine Karriere wiederzubeleben. Was auch funny ist, weil auf Exit von ZM sagt er noch, dass seine persönliche Hölle wäre, im Alter von einem Flair noch in Interviews rumzubrüllen.
Ja.
Findet natürlich in einem anderen Kontext hier statt, aber finde ich halt funny und jetzt nicht zwangsläufig widersprüchlich. Und der Part von Camp macht mich auch einfach ultra glücklich, weil ich halt nach wie vor finde, man kann in diesem Subgenre von nischigem Rap nicht viel swaggier rappen. Also dieses Wörter hinter dem Takt langziehen, Referenzen an Wiener Kaufhäuser einbauen. Der ganze Song ist einfach eine tolle und trotzdem finde ich, kannst du vielleicht anders finden, nicht zu altbackene Liebeserklärung an den Untergrund und das finde ich toll. Realest shit I've ever wrote bis jetzt. 10 Jahre Musikgeschäft und nie war ich so broke wie jetzt. Nur noch Geld für one beer left. Das ist mit Mark und Arthur Zisch in der Taverne Aristoteles. Heute war der Tag, an dem der A&R von vor mir sagte, dass das mit dem Album da nichts wird, weil es zu Culture ist. Ich lese die Mail und muss lachen.
Nee, da würde ich sogar mitgehen. Also ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Wenn es zu oldschoolig wird, dann wird bei mir immer der Kritiker laut, der sagt, ja, mein Gott, okay, wir wissen, es war cool, es ist auch immer noch in Ordnung. So ein ganz kleines bisschen habe ich das hier tatsächlich auch, aber gar nicht so. Also ich finde, der Song, der klingt gut. Ich fand es auch witzig, in einem Podcast hat Grimm auch gesagt, dass er gar nicht so der MF Doom Connector ist. Also das hat das halt als Symbol genommen für, ne, eben genau diese Szene, die er jetzt halt auch dann darstellt und vor allem auch mit Maske und so. Das ist ja auch dann dieses Weitergedachte, ich tauche wirklich ab in den Untergrund und ich bin da dann so ein großes Symbol für irgendetwas, was fernab vom Mainstream ist, wobei man natürlich auch bei MF Doom zumindest im Nachleben ja sagen muss, ist ja richtig big nochmal geworden. Man sucht sich dann ja trotzdem so ein Nischending, aber so nischig ist das von den Verkaufszahlen ja dann auch nicht immer. Ich mag auch die Kombination, dass er dann Camp dazu holt, das passt irgendwie, das ist alles ganz geil. Ich würde nur als auf der Meta-Ebene Kritikpunkt sagen, dass wir diese Message eigentlich jetzt eben nicht auf dem Oldschool-Beat brauchen, weil diese Verbindung immer aus Nische und oldschooligen Rap-Beat, das ist vielleicht so ein bisschen ausgelutscht, weil das, ich habe oft das Gefühl, dass gerade auf solchen Beats wird mir erzählt, wie Untergrund man ist. Weil das ist halt immer dieses Thema und eigentlich ist ja das Spannende bei Grimm, dass er diesen Konventionen im Rap nicht, wurde Gänsefüßchen gemacht, nicht immer entspricht. Also dass der auch auf sowas wie Mantra, eigentlich auf einer modernen Art von Beat und einer ganz individuellen Art zu rappen, das auch erzählt und vielleicht nochmal ein bisschen spannender erzählt.
Checkig.
Aber es führt halt auch gut zu dann nie allein, weil das ist ja wie so ein kleines Happy End. Also erstmal diese Konfrontation mit dem Label, mit Oh Fuck, die wollen das nicht mal mehr machen, was ich als Idee habe, weil das denen zu Culture ist, zu nie allein, ich habe meine Bubble gefunden, ich bin jetzt der Rapper, der ich sein wollte, ich bin glücklich mit dem, was ich habe, ich habe auch vielleicht nicht nur mit Beziehungen abgeschlossen, sondern auch mit früheren Hoffnungen von einer noch größeren Karriere, die, wo man halt so zwischen ganz groß und eher Mittelbau ist und jetzt ist man halt einfach in diesem Mittelbau drin und hat da seine Nische gefunden, was ja auch schwer genug ist, weil das ja auch so schön beschrieben mit diesen, dass es quasi, es gibt so ein paar Nischenplätze, aber es sind halt sehr wenige, aber er hat halt seine gefunden. Und das ist ja auch schon eine Kunst, muss man wirklich sagen, in der aktuellen Musiklage. Klar, es gibt super viele Artists und die hauen auch immer noch raus, aber alleine bei den Artists, die wir besprechen, wie viele da wirklich aktiv strugglen, überhaupt noch Musik machen zu können, und dass sich wirklich dann auch mit der Liebe zur Musik schönreden müssen, weil nichts anderes da irgendwie noch was bringen würde. Also das ist schon eigentlich eine sehr dramatische Begebenheit und eine sehr dramatische Situation. Und Grimm hat es ja nun mal geschafft, da irgendwie einen Standbein zu haben, was auch reicht offensichtlich. Aber auch wenn es halt nicht das ist, was es mal war. Und das finde ich hier bei Nie allein schön, weil es gleichzeitig dieses, ey, ihr kommt zu den Shows, es ist geil, wir haben Spaß, wir sind ein kleiner Haufen, aber der Haufen ist sehr aktiv.
Ja.
Und so empfinde ich das auch auf dem Konzert und so empfinde ich das aber auch so im Ganzen rundherum. Weil, ja, er hat sich irgendwie einen Namen gemacht und das jetzt auch schon eine lange Zeit, wie er dann ja auch rappt. Ja. Also, schöner Song, so Richtung Ende, sehr versöhnlich.
Ich finde auch, es wirklich an dem perfekten Zeitpunkt des Albums. Also, was auf Imperium auch so die Fahrt in den Sonnenuntergang war, ist hier schon ein bisschen früher eingeleitet, eigentlich fast schon auch von MF Doom her, vom Vibe. Spätestens hier dieser Zeitpunkt, also auch dieses, auch auf diesem Mac DeMarco Sample produziert von Noni, der das wirklich,
ja,
ich habe es jetzt nicht genau die Spuren nebeneinander gelegt und geguckt, wie die Frequenzlage da auf dem Originalsong ist, aber es klingt geil wuchtig und saftig und ihn da so über diesen chilligen Teppich reinkommen zu hören, ist einfach genau der Vibe, der es sein soll und dieses jetzt bin ich der Rapper, der ich sein wollte, ist einfach auch als Einstieg so ein Statement und gerade für jemanden, der nach außen hin sehr zerdenkend, auch sehr selbstkritisch wirkt, ist das einfach was Schönes, das sagen zu können und auch ein gewisses Standing halt in einer Bubble zu haben. Leute kommen zu meiner Solo-Tour. Ich verkaufe Shows auch nicht nur in großen Städten aus. Also Hannover war auch ausverkauft so. Und es verkauft sich sogar ein bisschen besser als auf der Tour davor. Und es wird sicherlich auch einen Grund haben, dass er jetzt die zweite Tour auch noch in einem Jahr spielt und zum letzten Album auch, glaube ich, zwei gemacht hat und so. Ist natürlich auch gang und gäbe, aber innerhalb eines Jahres so offensichtlich muss man halt mehr Touren in der Größe, um das in dieser Gesamtlage, in der wir uns befinden, aufrechthalten zu können. Aber das ist so ein bisschen geiles Statement und natürlich wird es auch augenzwinkernd und weiterhin auf chillig angriffslustig, wenn er so den Part enden lässt mit Covered ruhig Crazy Frog, ich sample Mac DeMarco, bringt den Crazy Frog zurück und bettet das auch nochmal ein bisschen ein, warum das treffende Bild auch schon auf dem Song war, weil große Teile der Szene bringen einfach jeden trashy 90er oder Y2K-Hit zurück auf eine neu aufgelegte Rap-Version und da ist er und auch dieser Song irgendwie ein schöner Gegendentwurf. Einmal, weil es ein guter Song ist, aber auch, weil es zeigt, man kann auch organisch mit Samples umgehen und mit Referenzen, ohne dass es sich wie ein Hinterherjagen hinter einem Zeitgeist anfühlt. Und der trifft auch hier einen guten Grad, den Song nicht zu überheblich rüberkommen zu lassen und vergessen zu lassen, wo man herkommt. Das ist ja auch ein Rap-Thema, dieses wie viel kennst du in den Charts mit More unter den Fingernägeln, also auch wieder auf dem nächsten Release, auf dem fünften Album, eine geile Variante, dieses Land, Frosch, Moor, Sumpf, Ding zurückzuholen. Und halt diese, allein die Formulierung der letzten Line, ich komme in eure Stadt und ihr entscheidet euch, dahin zu gehen, ist so eine simple, komplett gänzlich frei von Ironie und dem Sarkasmus, der das ganze Album durchzieht, wholesome Art, einfach auch unironisch und simpel seine Dankbarkeit zu zeigen. Und auf dem Album passiert so viel Weirdes und da ist das so ein sehr klarer, schöner Satz und ein schönes, rundes Ende. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber vielleicht fragt man sich hier auch, warum kommt jetzt noch ein Song, weil das so ein schöner Rausgeher war an dem Punkt. Vielleicht geht's dir da ähnlich.
Ja, also ich finde, in dem letzten Drittel fühlt es sich immer so an, als wäre ein Song zu viel. Ich würde aber nicht mal sagen, dass es der letzte ist, komischerweise.
Ja.
Ich weiß auch gar nicht, vielleicht ist es MF Doom, fände ich aber zu hart, weil ich kann es wirklich nicht genau ausmachen, aber einer fühlt sich zu viel an. Aber natürlich ist die Frage schon noch offen, er hat jetzt so seine Karriere wieder geklärt, er weiß, wo er steht in der Musikindustrie, er hat auch zumindest diese Trennung überwunden und hat einen Neuanfang gefunden. Was machen wir mit der Weltlage? Weil das ist ja nun mal schon das große Thema, was zu Beginn des Albums rausgebrüllt wird. Und Break the Law hat dann vielleicht nicht unbedingt den Ansatz, den alle so gerne hören wollen, gerade aus der Szene, die Grimm auch aktiv hört, weil ich würde schon sagen, es ist ein Rapper aus der linken Szene. Aber man merkt schon, eigentlich fast schon von Album zu Album, dass er nicht links ist, aber dass er vielleicht nicht mit jeder Theorie mitgeht und das vielleicht auch gar nicht aktiv so spannend findet. Das ist jetzt ein sehr heikles Terrain, würde ich fast schon sagen. Aber mir kommt es schon so vor, als würde er jetzt, also er überhört das natürlich mit diesem, ja, ich bin dumm, naja, dann fahre ich halt und hau mir Jackie Cola rein. Aber es ist eben für mich auch so ein Bild von, ich höre jetzt einfach mal auf, mir über jeden Scheiß Gedanken zu machen, weil ich struggle eh schon mit allem so sehr und alles ist so kompliziert und offensichtlich habe ich auch nicht in der Hand, was gerade in Ländern passiert und auch in meinem eigenen Land auch nur eine von weiß ich nicht wie vielen Millionen Stimmen. Es geht auch einfach im Kern darum, dass man glücklich wird mit dem, wie man lebt. Mhm. Das klingt kitschig, aber das ist super schwer. Also es ist super schwer, glücklich zu sein, wenn man 10 Minuten Nachrichten guckt oder irgendwas macht. Und das soll jetzt auch kein Aufruf sein von wegen, hört auf, Medien zu konsumieren und informiert euch nicht. Nee, man muss schon, also aus meiner Sicht sollte man schon informiert sein und auch eine Haltung haben. Aber vielleicht ist dieses nur in Theorien leben und in seiner Bubble seinen 3-4 Leuten dann immer wieder die gleiche Idee von so muss unser Staat aussehen, dann wird es uns allen besser gehen. Vielleicht ist das halt auch ein bisschen hirnrissig, weil man niemals Menschen auch nur eine Straße weiter damit erreichen würde. Und das ist ja einfach in den meisten Fällen so. Und gerade wenn ein Artist sich so doll mit Dorf und Stadt generell mit dem Leben in so ja unterschiedlichsten Lebensrealitäten befasst, dann kommt halt aus meiner Sicht irgendwann auch der Gedanke, dass man merkt, ey, nicht jede Bubble, in der ich war, die vermeintlich clevere Ideen hat, die sie auch zurecht hat und die sind ja auch im Kern gut. Also irgendwie, es fehlt halt dann oft der Gedanke, ja, wir erreichen Leute aber nicht, weil die halt andere Probleme haben als wir. Und das, finde ich, zeigt dieser Song ganz gut, dass es ist keine Lösung, die hilft, aber er hat ja schon zu Beginn festgestellt, es gibt keine Lösung, die hilft. Es gibt auch nichts Übernatürliches, was uns hilft. Wir müssen irgendwie hoffen, vielleicht diese Mitternacht überstehen oder was auch immer, vielleicht auch nicht. Aber zumindest ist der Ansatz, ey, bis dahin lebe ich jetzt hier mein geiles Nischenartiges Ding, weil das habe ich gefunden und im Privaten gehe ich dumm, wenn ich dumm gehen will und wenn ich nicht dumm gehen will, lasse ich es halt, aber ich lebe locker und breche vielleicht auch mal auf spaßig ein Gesetz, weil es ist wurscht und vielleicht beleidige ich auch mal Wolfgang M. Schmidt und drohe ihm was an und stelle dann in einem Podcast fest, dass ich eigentlich den anderen Typen von den beiden meinte. Ist doch ulkig, finde ich doch geil. Ich verstehe, dass man den kritisieren kann, definitiv, aber irgendwie finde ich das ein nettes Angebot für okay, wir fahren mal alle ein bisschen runter und lassen mal die Theorie einfach dann auch mal stecken, weil wahrscheinlich wir werden sie nicht anwenden können. Aber doch, kämpft weiter, ihr wisst schon.
Ja, auch unabhängig davon, glaube ich, sobald man sich in linken Kreisen bewegt, hat man mindestens eine Handvoll Leute kennengelernt, die sich sehr viel mit Theorie beschäftigen und richtige Bastarde sind. Und ich glaube, mindestens für die Leute
so rumgedribbelt,
aber du hast recht, ja. Ist das ein sehr guter Song. Ja, ich habe mich mit dem am Anfang halt ein bisschen schwer getan, weil halt, wie gesagt, der Rausgeher aus Nie allein so harmonisch und wholesome ist und auch ein schöner Sonnenuntergang-Fahrmoment und der jetzt erstmal ja wieder mit so einem gaggigen Intro beginnt, wo so jemand mit einem Roller oder mit irgendwas auf dem Gehweg fährt, was einen wieder in so einen gaggigen Modus versetzt. Weiß nicht, wo ich erstmal so, was soll das denn jetzt? Aber spätestens mit den ersten paar Lines hat er mich auch wieder lachend gehabt, einmal mit den Tesla Jailbreaken, was hoffentlich auch eine, oder mir egal eigentlich, aber für mich eine Referenz ist an den großartigen Injury Reserve Amine Song Jailbreak the Tesla, Shoutout. Und direkt danach weitermachen mit schlecht gelaunt durch die Nacht zu rollen wie Lena und Casper. Diese Referenz wird mich auf immer zum Lachen bringen, egal in welchem Kontext. Da war ich schon wieder am Schmunzeln. Man nickt nett mit, man feiert den, merkt auch wieder an der Produktion, wie versatile so ein Silkasoft auch ist, also was da an unterschiedlichen großen und kleinen Welten da aufgemacht wird auf dem ganzen Album, ist crazy. Und wie du sagst, so damit rauszugehen mit früher habe ich trockene Theorie gelesen, heute bin ich glücklich wie ein Hund, weil ich am Leben bin. Was auch nochmal schöne Callbacks zum Album sind, zum toten Listenhund, der vermutlich nicht mehr so glücklich ist, sondern tot.
Und der ja auch als dumm bezeichnet worden ist auf dem Song, ne? Also als ideenloser, instinktgetriebener Trottel im Endeffekt.
Und natürlich gibt es was in der Mitte zwischen instinktgetrieben und nur Theorie lesen. Aber wie gesagt, das kann jeder für sich selbst entscheiden, wie man das auslegt. Aber ich fand es einfach ein schönes Statement und eigentlich, und so habe ich quasi auch meinen Frieden, klingt jetzt damit, als wäre ich mega unzufrieden mit dem Ende gewesen, aber so, es ist eigentlich nur eine Erweiterung des sich mit sich selbst einfinden und mit gewissen Sachen in der Vergangenheit abschließen und zufriedener sein. Und wem gönnen wir das mehr als unserem Grimmi? Hey, ich lese keine Theorie, ich lese das Cookbook, die Stadt gehört uns allen, rückt sie raus und zwar ruckzuck. Carsharing Crash Kit, fahr es wie ein Tuk-Tuk, saufe mit den Freaks am Boden, guck mal, das geht gluck, gluck. Schöne letzte Worte, damit auch wir
zufrieden sind, wäre es lieb, wenn der diesen Podcast, also erstmal supportet im Sinne von bewertet den doch gerne mal, weil das hilft uns sehr gesehen zu werden. Und natürlich könnte man sich auch fragen, ja, wollt, wenn ihr gesehen werden wollt, vielleicht nicht jedes Nischenalbum besprechen, aber dafür sind wir doch da.
Ja.
Wir wollen doch auch in die Nische, wir wollen doch auch den Platz in der Nische, da sind wir doch.
Klar.
Und da wollen wir hin und da wollen wir bleiben und da könnt ihr uns bei helfen, indem ihr uns bewertet und das vielleicht auch einfach mal euren 4 Lieblingsfreunden schickt, die das dann hören wollen und sich da auch Gedanken zu machen und vielleicht auch kommentieren. Und wer uns finanziell unterstützen möchte, der kann das über verschiedene Wege tun, über Patreon und Steady. Da kann man ab 2 Euro dabei sein und kriegt auch noch mehr über Grimm und Co. In unterschiedlichsten Gesprächen. Und man kann immer noch unser Merch kaufen. Das sind Shirts und Zip-Hoodies. Der Link ist in der Beschreibung und dann, ja, damit unterstützt man uns natürlich auch sehr. Jetzt zum großen Fazit, was ich versuche kurz zu halten, weil die Folge schon sehr, sehr lang ist.
Hä?
Ich finde, das ist ein fantastisches Album. Es ist ein weiteres sehr, sehr gutes Grimm-Album und ich habe das Gefühl, das könnte sogar mein Liebstes werden, weil es so wahnsinnig viel abdeckt und weil ich glaube, an dem Zeitpunkt, wo ich jetzt so bin, von dem, wie ich die Welt wahrnehme aktuell, trifft es noch mal mehr als dieses letzte ZM-Album, was auch schon so dystopisch war.
Ja.
Aber da war es halt noch so, ja, okay, die Pandemie haut unfassbar rein, ich check gar nichts mehr. Aber jetzt gerade ist es so, es ist nicht mal was Unnatürliches passiert und trotzdem ist alles scheiße. Und das trifft er hier richtig gut. Und wir haben über 100.000 Bilder überhaupt nicht gesprochen, die sind da auch alle noch drin. Und einzige Ding ist, ich finde, am Ende ist irgendwie ein Track gefühlt zu viel, ohne zu wissen, welcher es ist. Und natürlich ist es mit dem Listenhund von der Platzierung schon gewagt, aber wieso denn nicht? Es ist ein fantastisches Album, ich finde alles toll und ich bin immer froh, wenn Grimm released und ich mich da reinnörden kann.
Wie du sagst, allein der Fakt, wie lange wir drüber reden können und dass trotzdem noch Sachen auf der Strecke geblieben sind, safe, zeugt davon, wie viel Kreativität da drin steckt, wie viel texterische Finesse eines der besten Texter genreübergreifend dieses Landes. Ich hab's gesagt.
Schmeicheln hier, aber stimmt.
Was wollt ihr machen? Es ist so. In der Intensität, in der Radikalität, in der Drastigkeit dieser Bilder. Ich finde die Feature-Liste, wie ich schon gesagt habe, auf den ersten Blick war ich so, Digga, 10 von 10. Es gibt echt nur so Kleinigkeiten, die mich auf dem Album ein bisschen stören, habe ich auch gesagt, vielleicht die eine oder andere Hook oder eine Sache, die ein bisschen den Flow stört, aber sonst habe ich an jedem Song Spaß bis Grauen, grauenvollen Spaß und ja, bin einfach froh, dass wir diesen Artist haben und gehe auch so, weil mein Bauchgefühl aktuell, man muss sich bestimmt dann nochmal durchhören, ist, glaube ich, Lieblings-Grimm-Release, einfach so von der Vielzahl unterschiedlichen Vibes und Produktionen, die da stattfinden, auch crazy Producer-Innenliste mit Josi, Kenji, Silkasoft, Noni, you name it. Und finde auch das Intro sehr stark, einfach also auch die ersten 3 Songs und den Weg rauszugehen sehr stark und rundes Ding, die ganzen Connections unter den Songs, haben wir auch drüber geredet, kann man bestimmt auch noch mehr Connections finden. So sollte es doch sein.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs so lange dabei sein und sich das Ganze anhören. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, wo ein weiteres Deutschrap-Release auf uns wartet, und zwar die B-Seite von Dizzy. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüssi.